Wo soll ich schon hin? Es ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
Blue Milk Blues.
Willkommen zur 111. Folge Blue Milk Blues. Schön, dass ihr reinhört. Ich heiße Tobi Meinl und Blue Milk Blues ist ein normalerweise monatlicher Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen. Im Moment besprechen wir natürlich The Acolyte im 2-Wochen-Rhythmus und kommen hier zum dritten Mal zusammen, um über Folgen 5 und 6 zu sprechen. Die Folge Nacht mit dem vielleicht nicht so überraschenden Titel und Folge 6, wie hieß es jetzt eigentlich auf Deutsch? Lehren verderben, also Teach und Corrupt, Teach Corrupt. Um darüber zu sprechen heute ist Katharina wieder mit dabei. Hi.
Ja, hi. Sind schon wieder 2 Wochen rum, ich kann es nicht fassen.
Ja, und jetzt wollen wir das aufnehmen, jetzt sind es ja auch nur noch ein paar Tage bis Folge 7, auf die ich schon sehr hinfieber. Mal sehen.
Ja, jetzt wird's spannend. Aber wir sind ja zu dritt heute mal wieder.
Genau. Dritte im Bunde ist Patricia, die fürs offizielle Star Wars Magazin arbeitet, das Journal of the Wills, für die Jedi-Bibliothek gearbeitet hat und generell eine Enthusiastin für die High Republic ist, oder? Hi, Patricia.
Genau. Hi zusammen. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin großer High Republic-Fan, seit der allerersten Stunde mit dabei. Hatte auch das Glück, bei der Star Wars Celebration im Panel mitzusitzen und ja, freue mich über alles, was da aus der Ära kommt.
Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf deine Meinung hier zu The Acolyte. Und gerade wir haben, also heute werden wir sicher noch öfters auf Vernestra Rowe zu sprechen kommen. Und gerade da bin ich auch gespannt, was du sagst. Bevor wir einsteigen, auch nochmal kurz Shoutout an dich, Katharina. Mit Quymir und deiner Vorhersage lagst du ja spot on. Ich war ja wirklich noch der Überzeugung, dass da eine Frau drunter steckt. Aber gut, ne, das ist jetzt offensichtlich nicht der Fall.
Ja, ich sage immer so, ich durfte mich auch nur insofern sehr intelligent fühlen, solange ich nicht ins Internet reingeguckt habe. Also ich glaube, ich war ja nicht alleine mit der Vermutung, dass Quymir unter der Maske steckt. Also insofern. Aber ich nehme an, das ist einer der Punkte, über den wir gleich noch etwas intensiver sprechen werden. Nehme ich schwer an. Also er und alles, was mit ihm zu tun hat.
Ja.
Definitiv.
Ja, also ich habe so das Gefühl, auch die Acolyte-Welt ist jetzt eine ganz andere als noch vor 2 Wochen. Auf einmal dreht sich alles um Quymir, Queer. Ne, gibt's schon so ein Raylo? Gibt's da schon irgendwas?
Ich warte noch drauf, aber ich habe auch tatsächlich gesehen, seit zumindest letzten Mittwoch, die Anzahl der Postings, vor allen Dingen aus dem, sagen wir eher, weiblichen Spektrum des Fandoms, sind ja auch wirklich eher sehr, ja, erinnern an die besten Zeiten von Raylo, was da so passiert. Ja. Quymir, der Shadow Daddy, den jetzt alle da abfeiern. Das ist mir aber lieber als Hate, ehrlicherweise.
Ja. Ganz kurz, wo man gerade Stichwort Hate. Patricia, ganz kurz, wie ist so deine Stimmung, deine Sicht auf die Serie bisher?
Ich finde, es ist bisher eine super spannende Serie. Mhm. Hat auch sehr viele liebenswürdige Charaktere geschaffen, allein schon von Anfang an. Was natürlich super schade ist, dass da jetzt einige vom Spielfeld genommen wurden.
Oh Mann, ja.
Ich bin mir manchmal ein bisschen unsicher bei der Serie, für wie schlau oder wie dumm sie ihre Zuschauer verkauft, weil gerade so Sachen wie dieser Zwillingstwist am Anfang super schnell aufgelöst wurden und ich da das Gefühl hatte, okay, man wird nicht für blöd verkauft und man löst das einfach auf, weil die Leute sowieso schnell draufkommen und da hält man jetzt niemanden hin. Andererseits war dann der Twist mit Quymir sehr offensichtlich gelegt, deswegen bin ich mir da noch nicht ganz so sicher, wie sehr möchte die Serie, dass man miträtselt, dass man selber draufkommt, dass es einem in einem schlauen Twist präsentiert wird. Und hab da noch ein bisschen Probleme, was so, ja, Erzähltempo und die Stimmung der verschiedenen Episoden betrifft, das alles so in ein Bild zu bringen. Aber ich habe jede Woche wieder Spaß an der Serie. Ich freue mich über alles, was da kommt. Und ja, bin dann immer ein bisschen skeptisch, aber gleichzeitig auch sehr optimistisch gestimmt und hab einfach meinen Spaß damit.
Ich glaube, so, das fasst ganz gut zusammen, wie es mir auch mit der Serie geht. Also ich habe tatsächlich meinen Spaß dabei und freue mich immer drauf. Und ich glaube, das ist irgendwie so der, für mich erstmal so der allererste Litmus-Test irgendwie, ob sich's gut anfühlt, ob ich mich drauf freue, ob ich mitgehe. Und das ist definitiv der Fall, trotz mancher Einschränkungen vielleicht. Aber genau. Da schaue ich eigentlich gerne drüber hinweg.
Ja, könnte ich eigentlich auch so unterschreiben. Also ich glaube, dieses Mal ist insofern mein Verhältnis mit dieser Serie ganz anders als mit den vorherigen, weil ich bei den ersten zwei Folgen noch so ein bisschen, weiß ja nicht, irgendwie war. Tobi hat dann beim letzten Gespräch sehr viel Überzeugungsarbeit für The Acolyte geleistet, wovon sich ja auch einiges als wahr herausgestellt hat. Also da hängt schon oder ist sehr viel in der Serie drin, was ich total cool finde und schätze und deswegen eigentlich noch ein bisschen mehr Bedauern empfinde wegen der Schwächen, die sie ab und zu hat. Und ich bin gespannt, was Patricia noch erzählt, weil gerade das Thema Tempo und irgendwie gefühlt das Geheimnis im Geheimnis im Geheimnis, das wahrscheinlich gelöst werden würde, wenn einfach mal Leute 3 Minuten miteinander reden würden. Das hat mich auch etwas beschäftigt bei Folge 6, aber ich greife wahrscheinlich ein bisschen vor.
Dann lasst uns doch gleich mal einsteigen, dann brauchen wir auch nicht vorgreifen.
Guter Punkt.
Ich würde sagen, dass wir es wieder wie beim letzten Mal machen, dass wir über Dinge reden, über die wir reden müssen. Ich habe mir eine Liste gemacht so von ein paar Sachen, wo mich zum einen eure Meinung sehr interessiert und wo ich gleichzeitig auch sehr gerne drüber reden würde. Vielleicht habt ihr auch ein paar Sachen dabei und dann hangeln wir uns einfach mal so da Thema für Thema durch. Folge 5, Nacht. Quasi die direkte Fortsetzung von Folge 4. Vielleicht auch ursprünglich mal eine Folge gewesen, weiß ich nicht. Jedenfalls die Companion-Folge zur vierten. Jetzt geht's ins Dunkel und für viele unserer Jedi-Freunde ans Ende ihrer Reise. Gibt's irgendwelche Dinge so am Anfang oder generell, über die ihr hier gerne reden würdet?
Ich fand tatsächlich direkt den Beginn der Episode total spannend, weil mir auch beim erneuten Schauen aufgefallen ist, dass relativ viele Folgen mit dem gleichen Bild anfangen oder das gleiche Bild inkludieren. Und das ist Osha, die aufwacht und dann dreht sich die Kamera so mit ihr jedes Mal, wenn sie aufwacht. Und ich weiß noch nicht so ganz, was das zu bedeuten hat. Es kam nämlich dann in Episode 6 nochmal, das nochmal irgendwie, ja, ob das ein Hinweis auf irgendwas ist oder ob das einfach nur einen Rahmen in die Serie bringen soll. Aber das ist mir dann bei meinen Leuten schon aufgefallen und ich dachte mir, ich weiß nicht genau, ob da was gestreut werden soll, aber ich fand den Einstieg deswegen ziemlich interessant.
Oh, das ist spannend, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also bei Folge 6, ja, habe ich das noch im Kopf, dass man damit beginnt, dass sie aufwacht, aber bei den anderen Folgen noch nicht.
Ja, also sie wacht sehr viel auf. Beziehungsweise in Folge 6 ist es, glaube ich, nee, es steigt schon mit ihr ein, ne? Aber wobei wir auch May aufwachen sehen zu einem Zeitpunkt, ne?
Genau, ja.
Genau, ich habe mir bei Folgen 6 bei meinen Notizen hatte ich geschrieben, Osha wacht wieder mal auf.
Das Erwachen der Osha.
Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendwas auf irgendwas hinweist, ne, so aufwachen.
Entschuldige, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Nee, sag gerne.
Ich hatte ja ohnehin das Gefühl, für Patricia ist es vielleicht neu, Tobi hat es jetzt schon zweimal aus meinem Munde gehört, dass ich irgendwie immer noch mich ein bisschen an dieser theaterhaften Inszenierung der Serie stellenweise aufhalte, beziehungsweise mich gefragt habe, so okay, warum stört sie mich? Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann überlegt, gerade auch bei Folge 5 schon, auch dieses Aufwachen von Osha könnte ja einfach eher was Sinnbildliches haben, ne? Weil es ja schon auch sehr darum geht, dass es zwei Seiten gibt, die jeweils behaupten, die ultimative Wahrheit zu kennen und quasi den andere dazu bringen wollen, ihre Seite einzunehmen, sozusagen sie aufzuwecken, damit sie nicht der dunklen oder der hellen Seite folgen. Weil meine beste Erklärung, die ich habe, auch für dieses Theaterhafte der Serie ist, es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Lehrstück, das man auch in Universe aufführen könnte, weißt du? So nach dem Motto, so wie griechisches Theater ja früher diesen Anspruch hatte, irgendwie Moral zu zeigen, zu bilden sozusagen in seinem Publikum. So ein bisschen habe ich mich gefragt, ob das der Sinn dahinter ist, dass sie es so machen, dass dann auch Bilder eben genauso gewählt sind, um nicht eindeutig etwas zu zeigen. Ich meine, wir haben ja auch das Logo mit diesen zwei Farben. Der Heimatplanet Brandock von Osha und May hat ja auch diese zwei abgefahrenen Monde, glaube ich, die ja auch ähnliche Farben hatten und so. Also da steckt schon sehr viel so theaterhafte Doppeldeutigkeit drin. Und ich glaube, langsam freunde ich mich damit an. Deswegen hoffe ich mal, um auf euren Punkt mit dem Aufwachen zurückzukommen, dass auch das am Ende noch aufgelöst wird.
Ja, also ich glaube jetzt auch gerade in der sechsten Folge ist ja auch ganz viel Symbolismus mit drin. Da kommen wir später noch drauf. Und ich könnte mir schon vorstellen, also wir haben auch so vieles in Folge 6, so das Unbewusste oder die Reise nach innen und irgendwas ans Tageslicht bringen und so weiter. Und das Aufwachen ist ja auch so ein Ding, so dieses zu sich kommen und vielleicht irgendwas realisieren, zu sich finden. Also das spielt da, glaube ich, schon mit rein. Es ist natürlich ein bisschen, also wenn es, ich weiß nicht, man müsste tatsächlich nochmal schauen, in wie viel Folgen sie am Anfang so aufwacht oder hochschreckt. Also ich glaube, das ist ja fast in jeder Folge irgendwie.
Es ist auf jeden Fall in der zweiten Folge, ja, glaube ich, da wo sie mit dem, oder vielleicht ist auch der erste, wo sie mit dem Schiff abgestürzt ist und dann aufwacht, ja, und als erstes nach Pip greift. Und das hat mich eben sehr daran erinnert, weil es in dieser Folge wieder exakt das gleiche war, auch dass sie dann wieder nach Pip greift. Und das war vom Aufbau einfach 1:1 nachgebaut. Deswegen ist mir das so sehr aufgefallen. Mhm.
Also mal sehen, es ist schon so ein bisschen mit dem Holzhammer, ne? Also falls es um diese Aufwachthematik, Symbolik irgendwie geht, aber gut. Ich fand es aber trotzdem völlig unabhängig davon eine tolle Szene, wie sie den Einstieg gemacht haben in diese fünfte Folge, dieser sehr bedrohlichen Musik, diese Kameraeinstellung so von oben, wo dann, ich weiß nicht, was ist denn das, was da, ist das Asche, was da so durch die Luft fliegt?
Ja, dieser orangene Staub dort.
Genau.
Der war wirklich sehr im Fokus gewesen.
Ja, also auch irgendwie könnten wir jetzt auch irgendwie reinlesen, dass da Tod schon vorweggenommen wird durch so einen Ascheregen. Auf jeden Fall Blutvergießen wird auch irgendwie, ne, man sieht auf dem Boden diese roten Spuren so ein bisschen, die zwar von der Erde oder von dem Untergrund daherkommen, aber man ist irgendwie gleich so ein bisschen, also ich habe mich gleich so an Blutvergießen da irgendwie erinnert gefühlt. Und dann kommt sie zu sich und man sieht eben diesen Kampf schon in vollem Gange. Und der Kampf ist auf jeden Fall was, also das war so eins meiner Themen, über die ich gerne reden würde, weil ich den schon ziemlich geil finde, seinen Kampfstil vom Chimier. Also Yord sagt ja, dass das so, it doesn't make sense, sagt er, ne? Und er folgt nicht den Kampfregeln und es ist ja tatsächlich so, dass er so, es ist schon sehr wilder Stil, ne? Er haut so Schwerter wild weg, er haut auch mit der Hand gleichzeitig, er sticht sehr viel, setzt sein Kortosis-Helm und Armteil da ein, verwendet die Macht. Also es ist so vollkommen wild und bedrohlich irgendwie. Also ich fand's ziemlich geil. Wie ging's euch mit dieser Kampfszene?
Oh, ich fand die auch großartig. Ich habe tatsächlich auch als Notiz einfach nur aufgeschrieben, großartige Choreografie. weil ja, es war irgendwie viel los. Ich mag an dieser Serie ohnehin ganz gerne, dass sie auch darüber nachdenkt, dass die Jedi ja nicht einfach nur oder generell machtbegabte Menschen oder Kreaturen nicht einfach nur mit dem Schwert aufeinander einhauen können, sondern dass sie noch ein bisschen was mehr drauf haben. Und ja, es geht ganz gut zur Sache. Also ich muss auch gestehen, wir hatten darüber diskutiert, wer denn da eigentlich alles das Zeitliche segnet. Ich hätte nicht gedacht, dass es alle bis auf Sol trifft, ehrlicherweise. Ja. Das war der, von dem ich gedacht habe, dass der als erstes alle seine Geheimnisse mit ins Grab nimmt. Mhm. Aber ja, also Chimier wütet da schon ganz gut durch. Aber auch diese Szene zwischen Jackie und May fand ich gut inszeniert, so in dem Haus, wo die beiden sich ja da irgendwie bei der Festnahme prügeln und so weiter. Das ist ein Aspekt an der Serie, den mochte ich bisher ohnehin ganz gerne, die Inszenierung dieser Kampfsequenzen.
Bin ich ganz bei euch. Also in meinen Notizen steht tatsächlich auch extrem coole Lightsaber-Fights und mir hat super gut gefallen, dass man auch mal ein paar neue Moves sieht, beispielsweise wie Chimier da die Jedi aufgespießt hat. Das war extrem brutal und hat mich auch einfach sehr überrascht. Und das fand ich super spannend, dass wir einfach mal ja ein paar neue Bewegungen gesehen haben und es einfach nicht nur dieses klassische Duellkampf ist, sondern auch viele gegen einen, aber man trotzdem sieht, wie der eine total überlegen ist, dadurch, dass er einfach diese unvorhersehbare Bewegung benutzt. Und ja, ich hatte super viel Spaß dabei, den Kampf anzugucken, auch wenn der ja nicht gut ausgegangen ist für unsere Freunde.
Ja. Ja.
Ich fand es aber auch wirklich, wie du schon sagst, Patricia, super kreativ. Alleine, dass er ja auch so den Knauf seines Lichtschwertes bei, ist es Osha oder May? Ich weiß es an der Stelle gar nicht. Ich glaube, es war May, dass er ihr das so an den Kopf hält wie so eine Pistole, mehr oder weniger. Genau. Aber ich dachte so, ja klar, wenn er das Ding anmacht, ist die hinüber, mehr oder weniger. Ne? Das ist auch so ein Move, den ich ihn so wahrscheinlich vielleicht schon mal gesehen, aber nicht mitgeschnitten habe. Also das sah schon ziemlich bedrohlich aus. Deswegen Hut ab für die Kreativität in diesen Kampfszenen.
Ja, und wirklich auch ein Level an Brutalität, den wir so fast noch nicht so gesehen haben in solchen Kämpfen. Ne? Also dieses, Patricia, du hast schon angesprochen, ne, mit diesem, wo er die so aufspießt, dann zieht er den anderen mit der Macht noch auch auf das Schwert mit drauf und dann haut er nochmal so zu, da steht dann so der Baum davor, aber es schaut ja fast so aus, als würde er denen da noch die Köpfe abschlagen. Dann der Move da mit der armen Jackie, wo er dieses, ne, im Griff hat er ja dann noch so ein zweites Schwert drin, wo er sie dann überrascht und dann dreimal zusticht. Und gut, und Yord ist natürlich auch ziemlich krass, wie der abserviert wird. Also schon auch ein Level an Krassheit und Bedrohlichkeit, was fast neu ist, so in dem Ausmaß. Ja, und oder wir haben auch, ne, diese Szene mit den Bäumen, fand ich ganz cool, ne, wo er das Schwert so hinter, ist es jetzt Osha oder May? Ich hab's gerade gar nicht mehr im Kopf. Also hinter einer von beiden das Schwert herschmeißt und Soul wehrt's dann ab und wo dann diese drei Bäume so umfallen, wo wir eben auch nochmal dran erinnert werden, so was für eine krasse Waffe so ein Lichtschwert eigentlich ist. Ja, und ich fand eben dieses, was ich schon erwähnt hatte, wo Yord dann mit Osha kurz redet, so, ne, dass er den Kampfregeln nicht folgt und das macht keinen Sinn und so. Das fand ich auch irgendwie ganz schön. Er spricht ja dann in Folge 6 über diese Regeln der Jedi und er sagt's hier, glaube ich, auch schon zu Saul, ne, dass er Freiheit haben will von der Bevormundung und von den Regeln der Jedi. Und das wird irgendwie so im Kleinen in diesem Kampfstil auch nochmal ganz cool gezeigt. Also das fand ich sehr cool.
Ja, absolut. Also ich glaube, dieses ganze Thema, wie sehr sich die Machtbegabten von den Regeln der Jedi eingeschränkt fühlen, das zieht sich ja schon etwas länger durch, auch bei den Hexen, bei denen Osha und May groß geworden sind. Ich finde es insofern eine schöne Fortführung dieses Themas. Also ich habe mir ohnehin notiert, dass ich diese ganze moralische Debatte, die so im Kern dieser Serie steckt, total interessant und spannend finde. Auch wenn die Jedi gerade nicht so richtig gut dabei wegkommen, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht oder ob das ein Element ist, euch, das euch vielleicht sogar total wurscht ist.
Ich finde es super. Ich finde auch, jetzt gerade wo du das sagst, fällt mir auf, wie manche Charaktere auch mehr oder weniger danach gebaut worden sind, genau sowas darzustellen. Zum Beispiel Yord, der ja praktisch ein Regelwerk der Jedi ist und versucht an alles zu halten, so gut wie es eben geht. Und dass man da eben wirklich den Kontrast sieht, okay, dieser Charakter wird durch schiere Stärke von dem Bösewicht einfach umgebracht. Ja, das ist teilweise eben auch ein Kontrast in der Serie an sich, dass es einem einerseits sehr, sehr plakativ präsentiert wird, aber andererseits eben auch in diesen Nuancen. Und das finde ich sehr spannend, wie es da eben auch da diese Dualität gibt, nicht nur in der Geschichte an sich, sondern auch darin, wie es uns gezeigt wird.
Ja, also ich finde, jetzt grundsätzlich ist es ja noch nicht so, dass die Jedi so als die Bösen hingestellt werden oder so. Also da wurde ja auch viel drüber debattiert. Natürlich ist es so, da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass in Folge 3 die Jedi natürlich aus Sicht der Hexen schon erstmal die Eindringlinge sind, die da ihre Existenz bedrohen und die ihre Glaubensrichtung bedrohen. Und natürlich sehen die Hexen das kritisch, wenn da die Jedi kommen und sagen, wir haben aber das Machtmonopol für uns gepachtet. Und ja, klar, Qui-Mir haut jetzt so in die gleiche Kerbe, wobei ich da eben auch noch gespannt bin, wo das jetzt noch hinführt. Also es ist natürlich auch wieder extrem seine Sicht der Dinge und das, was er jetzt hier Osha erzählt in Folge 6, er hat ja auch eine bestimmte Agenda dahinter irgendwie. Und Und insofern ist es auch hier wieder halt seine Sicht der Dinge. Also das ist ja auch was ganz extrem, womit diese Serie spielt, mit Perspektiven und verschiedene Blickwinkel auf ein und dieselbe Sache und verschiedene Interpretationen. Also mal sehen. Ich glaube, das wird so ein Thema sein, wo wir uns dann auch am Ende der Staffel noch vermutlich ein bisschen besser und besser informiert drüber unterhalten können.
Ja, absolut. Wie geht's euch denn aber damit? Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, weil ich gerade diesen zwei Figuren Jackie und Yord sehr hinterher getrauert habe, als die gestorben sind. Also vor allem, weil sie sich ja so Mühe gegeben haben, die beiden zu zeigen und denen irgendwie einen Charakter zu geben. Jackie, die ja diese zwei, drei Momente auch mit Osha hatte, wo sie so eine Art Freundschaft gepflegt haben miteinander. Also das hat schon wehgetan. Also, dass ich dachte so, schade, habe ich irgendwie mir was anderes erhofft. Oder sagt ihr, okay, ja, egal, dann ist es jetzt halt einfach quasi ein Lehrstück, um das es hier geht.
Ich fand es auch sehr schade. Mir sind die zwei auch total schnell ans Herz gewachsen. Auch direkt schon nach den ersten Folgen mochte ich die zwei, weil man verschiedene Facetten von denen gesehen hat und die auch einfach in der Dynamik untereinander alle sehr lebendig gewirkt haben. Deswegen fand ich es auch echt schade, das so zu sehen. Andererseits habe ich mich auch irgendwie drauf eingestellt, so nachdem nach den ersten Folgen schon klar war, okay, es ist hier ein Mordanschlagsversuch, die werden hier nicht alle rauskommen, habe ich mich leider, wie bei vielen High Republic-Büchern, einfach vorher schon drauf eingestellt. Die schaffen es nicht alle raus. Reiß dich ein bisschen zusammen und gewinnen sie nicht zu lieb, weil ja, wahrscheinlich genau. Werden die nicht alle überleben.
Ja. Ja, aber gerade bei Yord hatte ich gehofft, dass der es noch schafft, weil der ja auch sehr lange, also mit als einer der letzten noch gestanden hat, mehr oder weniger. Weil ich es spannend gefunden hätte, wenn der auch so eine Art Entwicklung bekommen hätte von ich bin halt der Musterschüler zu, okay, ich mach mich mal locker, weil nur nach Doktrin leben ist auch nicht gesund. Also schade für ihn, aber das Thema haben sie ja zum Glück nicht aus den Augen verloren. Deswegen, das finde ich schon ganz cool.
Ja, also ich finde die zwei insofern schöne Charaktere, als dass sie für mich so dieses High Republic-Bild auch schön wiedergegeben haben. So, dass man in den High Republic-Romanen und Comics ja auch so eine bunte Welt an Jedi irgendwie bekommt, verschiedenster Couleur. Und dass man halt hier jetzt, also das sind, finde ich, beide Charaktere, die auch in den Büchern hätten vorkommen können.
Oh ja, absolut.
Und also das hat mir gut gefallen. Und dann, ja, es gibt ja noch diese Szene, das, ich glaube, vierte Folge ist das, ne, wo Jackie und Osha sich noch im Jedi-Tempel unterhalten, wo wir auch mal so ein bisschen noch mal eine andere Seite von Jackie kennenlernen oder sie ein bisschen näher kennenlernen und sich so zwischen den beiden sowas wie Freundschaft irgendwie entwickelt oder zeigt. Ja, und Jackie auch natürlich schon starke Ahsoka-Vibes irgendwie durch ihre zwei Lichtschwerter im Kampf gegen den Stranger und überhaupt auch so ihr Mut und ihre Badassery irgendwie, wie sie sich da in den Kampf stürzt, fand ich schon sehr, sehr cool. Und also ich hab's auch, ich hatte mich auch schon irgendwie drauf eingestellt, dass von denen vielleicht keiner diesen Wald verlässt, aber ich war schon bestürzt eigentlich, als es dann passiert ist.
Mich hat's auch sehr getroffen, als Saul dann meinte, she was only a child. Und da hat's mich dann nochmal wirklich richtig bewegt, weil man gar nicht so sehr gemerkt hat, dass sie eben noch so jung ist. Aber das hat's für mich dann nochmal sehr real gemacht.
Ja.
Ah, das wollte ich auch gerade sagen. Diese paar Dialogzeilen, auch wenn Kai mir dann sagt so, ja, yeah, but you brought her here. Das ist einfach, es tut so weh. Aber auf so eine schöne Art. Und Hut ab nochmal an den Schauspieler von Saul, weil der hat ja wirklich alles an Emotionen auf dem Gesicht in jeder Szene, was halt irgendwie geht, ne? Also dementsprechend. Ich war schon froh, dass er noch da ist, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob er es bis ans Ende der Serie schafft, trotz allem. Aber nee, die war unangenehm, die Szene, auf so eine sehr schöne Weise irgendwie.
Ja, und weil du jetzt so eine You Brought Her hier, das ist schon auch, so er fragt ja vorher noch so, wo dann Saul ihren Namen ruft und er so, oh, was that its name? Also, ne, dass er sie auch als it bezeichnet, so entmenschlicht irgendwie. Was interessanterweise eine Taktik ist, die auch Yod anwendet auf der anderen Seite. Also er sagt zu Osha, that thing is dangerous. So, also es sind so Parallelen so auf beiden Seiten, die ihren Gegner irgendwie so entmenschlichen. Das fand ich auch noch einen ganz interessanten Aspekt.
Wenn wir da schon angekommen sind, wollen wir über den, ja, im Englischen würde man sagen, Elephant in the Room sprechen, glaube ich. Ja. Nämlich, dass Kaimir sich selbst als Sith bezeichnet. Also, wie ging's euch denn damit?
Also, ich fand's einen ganz coolen Reveal. Ich dachte davor auch noch, wie Tobi eben schon angedeutet hatte, dass sich eine Frau unter der Maske verbirgt. Mhm. Und bin ein bisschen davon umgeleitet worden, als Osha meinte, my mother could do that. Und da dachte ich, okay, vielleicht ist eine der Hexen unter dieser Maske.
Ja, ja.
Aber ja, war dann eben nicht so, da sollte man wahrscheinlich noch mal kurz auf die falsche Fährte gelenkt werden und es hat bei mir funktioniert. Ja, aber dann so überraschend war ja der Reveal dann irgendwie doch nicht, weil es schon sehr viel spekuliert wurde. Fand ich ein bisschen schade, dass es einem dann doch irgendwie so hingeworfen wurde, wobei Leslie Headland auch in einem Interview gesagt hatte, dass es bewusst offensichtlich war. Da bin ich jetzt eben noch so ein bisschen im Zwiespalt, okay, soll man das jetzt alles selber herausfinden? Möchte die Serie es einem einfach machen? Was genau ist jetzt hier das Ziel? Kommt da noch irgendwie was Größeres, was uns überraschen soll? Weil es uns ja auch als Mystery verkauft wurde. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Generell, dass er jetzt ein Sith ist, ja, würde ich sagen, wenig überraschend, auch im Hinblick darauf, wohin sich die Serie vielleicht noch hinentwickeln möchte, hinsichtlich einer zweiten Staffel.
Tobi? Also ich fand zunächst mal den Reveal ziemlich cool. Also für mich ist das so eine Szene, also dieser ganze Auftritt, wie er da zunächst so reingeschwebt kommt, dann krass kämpft und dann haben wir noch den Reveal, wo er so, ne, so gebückt und dann zwischen diesen zwei Schwertern so, ne, sein Gesicht dann zu sehen ist. Ich finde, das ist insgesamt eine Sequenz, die diesem ganzen Darth Maul-Reveal in fast nichts nachsteht. Also Maul, ne, wo dann zum ersten Mal diese Tür aufgeht und er seine zwei Klingen zündet und dann der Kampf. Ist ja auch ein ziemlich cooler Reveal. Und hier eben auch. Und deswegen, also so diese ganze Inszenierung war ich erstmal voll an Bord, so dass mich jetzt gar nicht gestört hat, oh krass, es ist ja tatsächlich Kaimir. Weil dann eben auch genug passiert, wo ich denke, oh Mann, das ist ja schon cool. Also dieses, was ich so gefeiert habe, wie er dann so Hello zur May sagt, ne, wo er auf einmal so die Tonalität so wieder komplett in seine Kaimir-Rolle umswitcht, dass er also wirklich so zwei Gesichter hat, diesen dödeligen Tollpatsch und einfach den krassesten Typen, ja, das fand ich ziemlich geil. Ja, und dann haben wir halt ganz viel hier wieder drin, wo man jetzt doch schon noch ein bisschen das Mystery hat, also insofern, Patricia, du hast natürlich vollkommen recht, wir haben jetzt zwei so Sachen, die vielleicht gar nicht so ein Mystery waren, ne, diese, dass es jetzt Osha und May als Zwillinge gibt, das wissen wir fast von Anfang an. Und der Reveal jetzt hier mit Kaimir war vielleicht auch nicht der allerüberraschendste. Aber es ist halt trotzdem noch so, dass es immer noch genug Fragen gibt oder jetzt auch dadurch, was das erst jetzt ist, wieder neue Fragen auch aufkommen. Also er fragt ja oder er sagt zu Soul, you don't remember me. Und es ist so, es klingt wie ein Statement, ist aber in den Untertiteln so als mit Fragezeichen versehen und man fragt sich jetzt halt irgendwie, ne, bezieht er sich jetzt nur auf die Szene in dieser Apotheke in Folge 2 oder bezieht er sich auf irgendwas, was in der Vergangenheit geschehen ist und wir erfahren dann ja auch schon eine Folge später, dass er anscheinend mal ein Jedi war. Also deswegen finde ich, da ist werden genug neue Fragen oder neue Mysterien aufgebaut, die mich schon weiterhin raten und rätseln lassen, was denn da los ist und was dahinter steckt.
Mm. geht mir jetzt, muss ich sagen, aber auch nach Folge 6 erst so, weil in dem Moment selber habe ich gedacht so, ja, habe ich irgendwie kommen sehen. Ich glaube, meine erste impulsive Reaktion war, dass ich mir vielleicht was anderes gewünscht hätte, weil ich es eben auch spannend fand, was sie mit den Hexen und so gemacht haben, dass ich dachte, ach, kommen nicht schon wieder die Sith. Aber, wie du schon sagst, oder ihr beide es ja gesagt habt, ne, da sind noch genug offene Fragen. Es gibt ja offensichtlich eine Vergangenheit zwischen ihm und den Jedi. Also, dass er Jedi war, wobei ich mich frage, wie lange das her ist, weil der Schauspieler sieht natürlich jetzt nicht sehr viel älter aus als Osha, aber auch daraus wird ja ein Mysterium gemacht, dass sie sich nicht an ihn erinnern kann. Und es bleibt natürlich irgendwie so eine Ambivalenz im Raum stehen, weil man nicht weiß, okay, weiß er eigentlich wirklich, was die Sith sind, oder ist das nur so ein Ding, worüber er im Jedi-Tempel gelesen hat und er ist irgendwie, versucht das jetzt nachzubilden oder abzubilden in irgendeiner Weise, um dem, was er ist, einen Namen zu geben. Weil er drückt sich auch so sehr ambivalent aus im Dialog mit sowas so, die Jedi sagen, ich könnte nicht existieren, or the Jedi say I can't exist und so eine Geschichten. Deswegen ich mich auch gefragt habe, ob das extra so angelegt ist, weil es ja dieses berühmte Zitat aus Episode 1 gibt, dass die Sith ja seit 1000 Jahren besiegt seien. Um das auch so ein bisschen zu, ich will nicht sagen, ein neues Framing zu geben, aber sozusagen, der zählt nicht, der war ja gar kein echter Sith. So. Auch wenn Folge 6 da noch mal ganz andere Parallelen aufmacht. Aber diese, am Ende habe ich mich sehr mit dieser Ambivalenz irgendwie angefreundet. Also dieses etwas Uneindeutige und auch diese Dualität in vielen Dingen, die haben wir ja auch schon erwähnt. Das sind tatsächlich die Elemente auch an der Serie, die es für mich spannend halten.
Ja, sich ähnlich. Ich freue mich auch sehr darauf, was da noch enthüllt wird. Und ja, wie du auch gesagt hast, ist er überhaupt ein Sith? Ist er der Meister? Ist er der Schüler? Startet er gerade die Sith neu? Was hat's jetzt genau mit diesem Acolyte-Dasein auf sich? Da gibt's ja wirklich noch einiges, was noch geklärt werden kann. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr noch einsteigt und da auch noch Hintergrund zeigt.
Ja. Und das sind ja auch eigentlich genau die Sachen, die du jetzt so aufgezählt hast. Ich meine, das sind ja eigentlich auch noch Mysteries im weitesten Sinne. Von daher, also ich finde das eigentlich ganz okay, dass jetzt ein paar Sachen so gleich schon, jetzt fällt mir was, also das Denglisch revealed worden sind. Genau, also weil es eben noch genug Dinge gibt, die mich bei der Stange halten. Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut, also Amandla Stenberg ist 25 und Manny Jacinto ist 36, 37. Also er ist tatsächlich noch mal so 12 Jahre älter als sie. Ja, wobei, sag mal, dieses, ne, dass er vor langer, langer Zeit mal im Jedi-Orden war, ist schon auch die Frage. Also da war ich mir auch nicht sicher, wie man das lesen soll, jetzt was er da zu ihr sagt in Folge 6. Ist das jetzt einfach nur dieses, ne, lange, lange Zeit im Star-Wars-Universum, kann auch nur 10 Jahre sein oder so. Oder ich hatte schon irgendwie so den Verdacht, ne, dass er so ein bisschen wie diese Red Woman in Game of Thrones, dass er eigentlich, ne, so wie er aussieht, so schaut er eigentlich gar nicht aus, sondern dass er in Wirklichkeit halt total alt ist. Und dass vielleicht, dass er in so einer Art Jungbrunnen da badet. Wer weiß, also, oder vielleicht ist einfach so, ne, dass einfach für ihn 15 Jahre eine lange, lange Zeit sind. Mal sehen. Auch da, denke ich, werden wir noch ein bisschen mehr mitbekommen in den nächsten beiden Folgen.
Das ist wohl richtig. Aber Tobi, du sagtest, du hast noch mehr Themen, über die du sprechen wolltest. Also schieß los.
Also ich hatte für Folge 5 eigentlich nur noch eine Sache, nämlich dieses Zitat von ihm ganz am Ende. Da können wir gerne sofort drüber reden. Habt ihr noch irgendwelche Sachen von Folge 5 auf euren Zetteln stehen?
Jein, also ich habe zwei Sachen aufgeschrieben, die sind nicht ganz so freundlich. Das eine ist, ich mag das Design von Kaimias Helm einfach nicht. Das ist so nur echt mit 800.000 Zähnen. das ist auch einfach nur mein Problem, glaube ich. Ich meine, es wird ja dann in Folge 6 auch ein bisschen aufgeklärt, woraus der Helm besteht, weil er sagt zu Saul sowas wie so, also Saul sagt ihm, er soll ihm sein Gesicht zeigen und dann antwortet er ja so und let you read my thoughts, no, no, no. Und ich dachte so, that's not how the Force works. Aber wir hatten uns schon mal darüber unterhalten. Das ist ja immer so ein bisschen abhängig davon, was der Plot gerade braucht. Und ich bin gewillt, Ihnen zuzugestehen, dass dieser Kortosis-Helm dafür sorgt, dass man seine Gedanken nicht lesen kann. Und die andere Sache, die ich ein bisschen merkwürdig fand, aber ich meine, am Ende macht es ja Sinn, weil sonst einfach bestimmte Dinge in der 6. Episode nicht so passieren können, wie sie es tun, ist, dass Sol einfach die anderen Lady im Wald liegen lässt. So, also seine ganzen abgeschlachteten Kameraden so, ja, alles klar, lass weggehen. Gut, vielleicht ist der Mann zu traumatisiert, um sich damit zu beschäftigen, aber das fand ich ein bisschen herzlos, ehrlicherweise.
Ja, nee, ich glaube, da hatte er zu diesem Zeitpunkt andere Sorgen, als jetzt hier noch
Er hatte den Kaffee aus, im wahrsten Sinne. Ja. Also insofern, wenn darauf keiner eingehen möchte, lass uns gerne über das Zitat sprechen, Tobi.
Nee, alles gut. Also das, genau, aber mit den Leichen, ich meine, die dienen ja auch in Folge 6 nochmal so als Erinnerung, dass auch wenn wir jetzt hier einen sehr menschlichen Quymer gerade zu sehen bekommen, wird das Ganze nochmal in Erinnerung gerufen, dass er die halt gerade auf übelste Weise da abgeschlachtet hat. Also insofern ist schon auch wichtig, dass die da noch liegen. Das andere mit dem Helm, also genau, ich glaube, da scheiden sich tatsächlich so ein bisschen die Geister dran. Ich mag das Design, vielleicht auch so ein bisschen durch dieses, ja, so ein bisschen so Horrorfilm-mäßig, ne? So diese Masken in The Purge oder wie auch immer, wo man sich da jetzt dran erinnert fühlen mag. Also ich.
Es hat mich ja, so ein bisschen an Michael Myers erinnert, dieses langsame Gehen und dann auf einmal taucht der Stranger im Hintergrund auf und steht hinter den Charakteren. Also es hatte wirklich was von so alten Horrorfilmen.
Ja, ja.
Ja, bei mir ist das auch wirklich einfach dieser dieser Mund quasi, den diese Maske hat, der erinnert mich halt ein bisschen an Venom aus dem Marvel-Universum.
Ja, stimmt.
Das ist wahrscheinlich auch gewollt, aber es, also ich meine, und es klar erinnert natürlich wahrscheinlich nicht ganz unbeabsichtigt auch an die Helme, die Darth Vader und Kylo Ren so getragen haben. Wiederkehrende Thematiken und so im Star Wars-Universum. Aber irgendwie war es so, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass der Schauspieler von Kymer einfach. Das war so ein bisschen, für mich war es so ein Disconnect zwischen diesem krass durchtrainierten Körper, der da drunter steckte, und dieser und diesem Helm. Keine Ahnung, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach persönlicher Geschmack.
Stichwort Ren auch, ne? Jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe noch gar nicht auf das mit den Sith, bin ich auch noch gar nicht eingegangen. Da, um da nochmal kurz drauf zu antworten, er sagt ja letztendlich auch noch gar nicht, I am Sith oder so, ne? Und ich muss sagen, ich habe auch so kurz mal aufgestöhnt irgendwie in Folge 5, als er das A Jedi Like You Might Call Me Sith sagt, weil es mir dann doch so zu in your face irgendwie war. Und die Frage steht ja im Raum, ne? Ki Adi-Mundi in Episode 1 sagt er, die Sith sind seit 1000 Jahren tot und jetzt wird Ki Adi-Mundi da leibhaftig konfrontiert mit diesem Stranger. Und na, zu Episode 1 Zeiten weiß er dann von nichts. Aber also na, deswegen hatte ich ja damals, als wir drüber gesprochen haben, gesagt, naja, wir wissen ja noch gar nicht, ob er überhaupt Sith ist. Jetzt nimmt er das Wort zumindest mal in den Mund, aber er sagt ja eigentlich, I have no name. Und ich finde, es ist auch halt noch nicht so ganz klar, ist er jetzt einfach so eine Art Typ, der frei sein will von der Orthodoxie der Jedi und der halt einfach zu weit geht in seinem Freiheitsstreben, der vielleicht von der dunklen Seite da irgendwie verdorben wurde, oder ist er tatsächlich Sith? Wir sind ja eigentlich jetzt auch in einer Ära, wo dann so Darth Plagueis so eigentlich auch auf den Plan treten könnte, und da bin ich mal noch gespannt, ob er tatsächlich als Sith da etabliert wird oder ob er eher so ein Einzelkämpfer ist. Oder, ne, Stichwort Ren, ne, vielleicht bekommen wir hier auch irgend sowas mit den Beginnen der Knights of Ren mit oder so. Also mal sehen.
Das wäre natürlich auch spannend. Wobei diese ganze Debatte um Ki Adi-Mundi, da frage ich mich, der ist ja gar nicht in dieser Mission wahnsinnig involviert. Und gerade Folge 5 und 6 machen ja diesen sehr dollen Bogen zu Saul als auch Vernestra, dass da irgendwas vorgefallen ist. Also weil Vernestra ist ja sehr on edge in Folge 6 so, dass ich schon fast glaube, dass das Ganze damit endet, dass sie den unter den Teppich kehren. Also weil ja eben auch Saul nochmal sagt in Folge 6, es ist jetzt Zeit, dass er mit dem High Council spricht, also da, wo dann halt auch Yoda und Co. wahrscheinlich sitzen. Ich glaube nicht, dass er es bis in die Ratskammer schaffen wird, ehrlicherweise. Das ist meine persönliche Vermutung. Ich glaube, das ist dann eher so eine Sache, die die da jetzt in kleinerer Runde miteinander austragen. Aber ich kann mich auch total irren. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich aktuell keine Ahnung, wo die Serie mich hinführen möchte.
Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, dass die Info im Moment, die hängt ja bei Saul und bei Vernestra. Und bei beiden habe ich gerade so das Gefühl, dass die also bei Saul ist ja offensichtlich, ne, dass da noch irgendwas in der Vergangenheit ist, was jetzt vielleicht in der nächsten Folge ans Licht kommt. Vernestra wird ja auch schon schwer angedeutet, dass da auch noch ein Skelett im Schrank ist. Und insofern, ne, vielleicht bleibt diese Sith-Info tatsächlich bei den beiden stecken und kommt einfach nie beim Jedi Council an. Ja, glaube ich auch.
Ja, denke ich auch. Allein wie oft jetzt schon die Kommunikation ausgefallen ist oder das Licht ausgefallen ist, wenn es gerade mal darum ging, okay, jetzt reden wir, denke ich auch nicht, dass es das bis auf die oberste Ebene schaffen wird.
Ja, ja. Genau. Ja, ich hatte dieses Zitat am Ende noch, da würde ich gern mit euch mal drüber reden. Ich habe es jetzt mir nicht auf Deutsch aufgeschrieben, was er da sagt. Auf Englisch sagt er, als er dann über Osha steht, "What extraordinary beings we are, even in the revelation of our triumph, you see the depth of our despair." Ist das einfach nur ein cooles Zitat oder was redet er da zu sich selber? Redet er mit Osha? Wie habt ihr das interpretiert?
Es hat mich im ersten Moment sehr an das Zitat von Yoda erinnert, was ja so ein bisschen die High Republic geframed hat, dieses luminous beings, are we? Und das wirkte so ein bisschen wie so ein Kontrast dazu. Ich bin mir aber auch noch nicht ganz sicher, was genau uns dieses episch klingende Zitat sagen wollte. Es könnte natürlich auch auf Osha bezogen sein oder auf die ganze Situation mit Saul und so weiter. Also ich glaube, das ist vielleicht was so relativ breit gefächert ist und dann rückblickend, wenn wir mit den 8 Folgen durch sind, wenn man sich das Zitat nochmal anschaut, vielleicht mehr Sinn ergeben wird, weil wir dann die ganze Geschichte kennen und das dann darauf wieder rückbeziehen können.
Das hätte ich jetzt auch vermutet. Also es klingt auf jeden Fall erstmal sehr badass, sehr Shakespearean. Ja. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, von dieser Theaterthematik kommen wir nicht so wirklich weg, was ja aber auch okay ist. Ich muss aber gestehen, beim allerersten Mal hören, habe ich ein wenig gerätselt, was er mir sagen möchte.
Ja.
Deswegen, falls du eine schlüsselfertige Interpretation mitgebracht hast, Tobi, hau raus.
Nee, also ich habe mal geschaut und ich habe gesehen, dass das auf ein Zitat zurückgeht oder zurückgehen könnte von einem konservativen Autor und Psychologen aus Kanada, nämlich Jordan Peterson, der hat ein ganz ähnliches Zitat gesagt, und zwar in einem Interview sagt er, "Whenever I go in the world, people come up to me and they often have a pretty rough story to relate. It's an awful thing, because you see, even in the revelation of their triumph, the initial depth of their despair." Also eigentlich klingt es ja fast, als wäre das eins zu eins von ihm übernommen. So, und da, also ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht. Das anscheinend ging das in diesem Originalzitat bei ihm drum, dass Leute auf ihn zukommen und ihm irgendwie danken für das, was er geschrieben hat, dass das ihnen geholfen hat. Also das ist dieser Triumph. Dass das aber gleichzeitig, wenn die ihm diese Stories erzählen, er darin diesen Depth of their Despair sieht und dass ihn das irgendwie ziemlich fertig macht. Da könnten wir jetzt noch stundenlang weiterreden. Also dieser Jordan Peterson ist nicht ganz unumstritten. Also der kritisiert Genderpolitik und so weiter und so fort. Und es ist man kann ihn auch sehr negativ sehen. Und die Frage ist jetzt, was hat es zu bedeuten, wenn diese Worte dem Quaimir da in den Mund gelegt werden? Also ist er jetzt quasi durch dieses Zitat irgendwie ein Beispiel von Toxic Masculinity? Also ich habe das mal so ein bisschen nachverfolgt. Also gibt es dann Leute, die da so einen Hinweis darauf sehen. Viel tiefer bin ich da jetzt auch gar nicht eingestiegen. Aber wenn man es jetzt mal das Zitat selber anschaut, ne, so diese The revelation of our triumph. Also wieso kommt Quaimir da drauf? Wer triumphiert denn gerade? Und wessen Despair sieht man denn dann? Also er scheint ja mit Osha zu reden, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass er eigentlich eher mit sich selber redet, dass er da jetzt ja eigentlich triumphiert hat, dass ihm aber jetzt in dieser Situation trotzdem irgendwie seine Verzweiflung oder seine inneren Abgründe klar werden. Also so hätte ich es jetzt zunächst mal, also vollkommen unabhängig von diesem Jordan Peterson Zitat interpretiert. Weil triumphieren tut ja eigentlich niemand, ne, hier. Also er vielleicht.
Ja, ich glaube, das hat es auch für mich so schwer gemacht, das Zitat an der Stelle zu erkennen, weil ich dachte, okay, dass er verzweifelt ist oder auch eine Osha oder May verzweifelt ist, kann ich verstehen. Aber noch hat ja niemand triumphiert. Also es sei denn, er sieht das als Triumph an, dass May jetzt bei ihm ist und nicht mehr Osha bei ihm ist und nicht mehr May. Aber es ist auf jeden Fall nicht unambivalent, dieses Zitat. Aber auch das, darüber haben wir ja schon gesprochen, ist ja Teil der Serie irgendwie.
Ja. Also ich hätte es jetzt vielleicht noch so gesehen, dass, also wenn er tatsächlich nicht mit sich selber spricht, also dass das sein Triumph und seine Abgründe, seine Verzweiflung sind. Und er redet ja in Folge 6 dann auch so ein bisschen drüber, über seinen Verlust und dass er alles verloren hat und so. Also insofern gibt's da schon bei ihm auch diese Verzweiflung. Wenn er jetzt mit Osha redet, er schaut sie da ja an und sagt dann, what extraordinary beings we are. Dann würde ich es vielleicht so sehen, dass er halt sagt, naja, die Revelation of the Triumph ist, dass sie jetzt hier eigentlich wieder auf ihre Schwester trifft. Nach all den Jahren, die Schwester lebt und die Schwester sagt ihr ja noch, ich liebe dich und umarmt sie. Also das ist so dieser Triumph eigentlich. Und gleichzeitig im selben Moment pusht Osha May ja weg und sagt, na, du musst für deine Verbrechen zahlen und nimmt quasi diese Versöhnung und diese Umarmung gar nicht richtig an. Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass das Quaimir jetzt so als Triumph und Abgrund irgendwie sieht.
Aber das ist ein guter Punkt, weil die Szene jetzt, die du gerade angesprochen hast, über die haben wir jetzt ja auch noch gar nicht geredet.
Ja, stimmt.
Nicht, dass wir die vergessen, weil die fand ich tatsächlich einerseits super spannend, aber andererseits etwas schräg inszeniert, als dann noch einmal die Sonne wieder aufging. Und ja, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, was Katharina auch gesagt hatte, dass man in so einem Theaterset steht und das ist jetzt eben diese kleine limitierte Bühne und deswegen findet gerade alles auf 5 Metern statt. Aber ja, also wie fandet ihr die Szene? Weil ich fand die ein bisschen ambivalent, wie eigentlich alles in dieser Serie.
Du meinst jetzt die, wenn Osha und May sich wieder begegnen?
Genau, diese Umarmung und dann deren kurzer Kampf.
Ich glaube, das Einzige, was nachhaltig bei mir hängen geblieben ist, ist dieser Twist, dass eine May, die ja als eher verdorben und gewalttätig inszeniert wurde, zumindest aus der Sicht von Osha, hier ja jetzt auf einmal wieder diese super sanfte Seite hat eben und sie ja quasi anfleht, sich für sie zu entscheiden und auch dieses Thema mit dem Brainwashing auch nochmal aufs Tapet gebracht wird. Also ich habe das Gefühl, wenn jetzt Saul endlich mal auspackt in den nächsten 2 Folgen, dass man nochmal eine ganz andere Sicht auf die Vergangenheit dieser 2 Schwestern zu sehen bekommt. Insofern fand ich die eigentlich sehr schön und ich bin immer wieder begeistert von der Schauspielerin, dass sie es halt eben schafft, diese verschiedenen Facetten von beiden Schwestern auch zu spielen. Also ich meine, sie wird's ja, macht das ja nicht gleichzeitig, es ist ja schon durchaus Tricktechnik im Einsatz, aber deswegen, das hat mich eigentlich schon berührt, also so auf eine Weise, dass ich auch diese theaterhafte Kulisse vergessen habe. Und ich es auch interessant fand, dass Osha dann trotzdem sich dazu entscheidet zu sagen, nein, du musst verhaftet werden, weil du bist ja eine Mörderin oder du bist eine Verbrecherin, so. Also, dass auch zwischen diesen zwei Schwestern so ein ständiges Vor und Zurück zwischen, okay, die eine ist quasi gehört zu den Guten, weil sie war mal eine Jedi, die andere gehört zu den Bösen, weil sie gehört oder war die Schülerin eines Sith oder gehört zu den Hexen. Aber dass irgendwie beide auch gute und schlechte Seiten in sich drin haben. Also da sind wir wieder bei dem Thema mit der moralischen Debatte. Also gerade das finde ich irgendwie sehr cool an der Serie.
Ja, also mir ging's ja tatsächlich auch so, dass ich gesagt hatte, dass ich eigentlich fand, dass die Schauspielerin der zwei Kinder, dass die May-Schauspielerin so die freundlichere, sanftere ist. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel gar nicht das Gefühl mit diesem Schmetterling da am Anfang auf Brandock, wo dann ja May kommt und den so in der Luft irgendwie mit der Macht festhält. Aber das Gleiche macht ja Osha vorher auch schon. Genau, deswegen so dieses, wer ist gut, wer ist böse, ist eigentlich nie so ganz klar. Und ich habe gerade so gedacht, dass diese Szene, die wir hier jetzt haben, die ja auch irgendwie so ziemlich im, so an, es war jetzt am Ende der fünften Folge, also nicht ganz so die Mitte der Serie, aber hier kommen die zwei ja erstmalig wieder zusammen. Und wir haben, ich habe gerade so das Gefühl, vielleicht ist das so eine Art Acht, die zwei haben. Sie starten, also wenn man so eine Acht malt und man fängt, sagen wir mal, unten an, dann starten die gemeinsam und gehen dann so in zwei verschiedene Richtungen. Die eine so anscheinend gut, die andere anscheinend böse. Und jetzt kommen sie gerade so auf sich zu. Das ist jetzt die Mitte der Acht, wo sich die Wege wieder kreuzen. May hat ja schon gesagt, dass sie sagt es ja zu Quaimir noch, wo sie nicht weiß, dass er jetzt ihr Meister ist, dass sie eigentlich mit diesem ganzen ich will alle töten gar nichts mehr zu tun haben soll, dass für sie jetzt Osha eigentlich das Wichtige ist. Also das heißt, sie bewegt sich eigentlich wieder so vielleicht weg vom Dunkeln, während bei Osha, naja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es da jetzt gerade so, ob sie sich in Richtung Dunkel bewegt, aber sie bewegt sich zumindest dann ja im Anschluss auf Quaimir zu. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Mitte der Acht und jetzt vielleicht sogar so eine Art Rollenwechsel, die eine dann von gut zu böse, die andere von böse zu gut, also mal schauen. Deswegen finde ich aber eben auch so das ganz interessant, dass May ihr so die Hand reicht und ne, ich liebe dich und so und Osha das aber eben nicht annimmt. Also mal sehen, bin sehr gespannt, wo das jetzt hinführt, also ob die jetzt tatsächlich irgendwie Seiten wechseln. Bei May sehe ich es jetzt eigentlich gerade nicht so. Immerhin wird sie gefesselt davon von Saul. Während bei Osha, naja, ich meine, sie setzt sich jetzt gerade diesen Helm da freiwillig auf am Ende der sechsten Folge. Mal sehen. Genau, also deswegen, ich fand es interessant und vor allem so im Hinblick auf das, was jetzt noch kommen wird.
Ja, ich mag das Bild, das du gerade gemalt hast mit der Acht. Das ist wirklich, das trifft's echt gut. Da hat man diesen Überkreuzungspunkt und dann stehen die beiden auf einmal auf anderen Seiten, ob das jetzt paradisch sein muss oder nicht, aber zumindest vom Setting her. Ja, spannend, ja, dazu sehen, ob sie sich dann nochmal wieder treffen, im Finale wahrscheinlich.
Ja. Also, ich habe jetzt eh so, ich frage mich gerade, wie das jetzt in nur zwei Folgen irgendwie noch zu Ende erzählt werden soll. Also ich denk schon, ich meine, es ist ja eigentlich angelegt darauf, dass es mehrere Staffeln geben soll. Und ich hoffe auch inständig, dass es tatsächlich weitergeht, dass jetzt der öffentliche Aufschrei in Teilen des Fandoms nicht automatisch dazu führt, dass das abgesetzt wird. Offensichtlich sind ja die Zuschauerzahlen auch okay. Also ich habe irgendwo gelesen, ich habe es mir jetzt nicht genauer angeschaut, aber dass die Zuschauerzahlen wohl nach Obi-Wan so an zweiter Stelle liegen, was die ganzen Star-Wars-Serien angeht. Das muss ich nochmal nachschauen. Also das ist jetzt nicht komplett recherchiert, ob das tatsächlich so ist. Aber genau, also deswegen, also ich hoffe, dass es tatsächlich weitergeht, weil ich so das Gefühl habe, dass die Story so angelegt ist, dass das jetzt über diese Staffel hinaus auch weitererzählt wird. Dann gehen wir mal zur sechsten Folge.
Ja.
Lehren verderben. Wer lehrt denn und wer verdirbt?
Ich weiß gar nicht, ob es unterschiedliche Personen sind oder ob man sich bei beiden auf Kaimir bezieht, ehrlicherweise.
Mhm. Ja.
Ich glaube, das, was er versucht, May zu erzählen, sieht er wahrscheinlich als Lehre. Sie sagt ja auch sowas so nach dem Motto, dass sie nicht so schnell korrumpiert werden wird wie ihre Schwester. Darüber werden wir dann in der nächsten Folge urteilen können. Aber ich glaube, darum geht es eigentlich eher, dass diese Unterhaltung zwischen den beiden nimmt ja ohnehin sehr viel Raum ein in der sechsten Folge.
Ja.
Wie ging es euch überhaupt damit? Also mochtet ihr die Folge? Patricia, du hast es vorhin ein bisschen Pacing angeredet. Ich könnte mir vorstellen, dass du hier so ein paar Pacing-Gedanken oder Probleme hast.
Mhm.
Wie geht's dir? Wie geht's euch?
Also, ich mochte die Folge an sich sehr und fand es total interessant, was die alles aufgemacht hat. Und gerade auch, das war ja ein Thema, was du später nochmal ansprechen möchtest, was so die Symbolik und die ganzen Parallelen innerhalb dieser Folge betrifft. Aber im Gesamtbild, finde ich, wirkt es jetzt in der Serie nicht ganz stimmig, weil ich das Gefühl habe, dass jede Folge für sich ein eigenes Tempo hat, was eigenes erzählen will, aber irgendwie noch in Verbindung steht. Und da sehe ich für mich noch so ein bisschen ein Kritikpunkt, dass das alles manchmal nicht ganz vereinbar wirkt, wie sehr die Serie hin und her springt zwischen schnellem Kampf und alle werden abgemetzelt und okay, jetzt nehmen wir uns eine ganze Folge Zeit, um nur von A nach B zu gehen, extrem ruhig zu reden und alles ganz bedacht zu zeigen. Ja, wie gesagt, ich mochte das in der Folge an sich, hat mir das super gut gefallen. Im Seriengesamtbild weiß ich nicht so ganz, ob es zusammenpasst.
Ich habe gerade überlegt, weil ich kann mich tatsächlich daran erinnern, beim Schauen von Folge 6 gedacht zu haben, wow, die ist jetzt auf einmal sehr langsam.
Mhm.
So dass ich auch dachte, das Pacing zwischen Saul und May gehen zurück zum Raumschiff und fliegen dann in den Orbit und also gefühlt von den Cues, die man bekommt, von wegen sie müssen ja dann irgendwie den Kommunikator neu starten, dann müssen sie ein ganzes Schiff neu starten und so weiter, aber als ob das Ganze eigentlich in Universe nur 5 Minuten gedauert hätte. Vergleich mit diesem sehr nach Akto aussehenden Planeten, auf dem Kaimir und Osha ja unterwegs sind, der ja extra noch als Unknown irgendwie bezeichnet wird, wo die beiden in der gleichen Zeit irgendwie zu dieser Quelle gehen, sich da unterhalten, wieder zurückgehen, sich dann da ein bisschen unterhalten. Und es wird ja dann auch immer hin und her geschnitten. Und ich hatte aber gerade bei Kaimir und Osha das Gefühl, dass das eigentlich alles eine Szene ist, die sie irgendwie ganz merkwürdig zersäbelt haben. Um dann auch noch die ganzen, kleineren Szenen mit Vernestra und so einzufüllen irgendwie. Also es war etwas merkwürdig. Die einzelnen Sequenzen an sich haben mir aber sehr gut gefallen. Also auch eben diese aufgeladene Stimmung, nennen wir es jetzt mal, zwischen Kaimir und Osha, bringt ja durchaus eine Spannung rein, jetzt egal, ob man die als romantisch oder nicht liest, ne? Also, und halt seine Sicht der Dinge zu sehen, also auch da Hut ab vor dem Schauspieler, ich finde, der macht das auch ganz hervorragend, irgendwie gleichzeitig böse und arglos zu wirken. Deswegen, ich hab mir dann nur gedacht, so als Vermutung vielleicht, dass es jetzt noch mal kurz das Durchatmen ist vor dem Finale, weil es dann da noch mal zur Sache geht. Dass es deswegen sich ein bisschen langsamer anfühlt.
Also ich glaube, ich war jetzt vom Pacing her klar. Ne? Es ist irgendwie so ein bisschen antiklimaktisch, dass wir jetzt aus dieser wirklich krassen Folge gerade rauskommen mit Reveal und krasses Abmetzeln der Jedi. Und jetzt kommen wir auf einmal in dieses Idyll, wo er badet und wo er jetzt irgendwie sehr menschlich wird und sich ja auch wortwörtlich irgendwie reinwäscht. Und wir bekommen eben, wir sehen dieses animalische, böse, dämonische in Folge 5. Und hier ist er jetzt so ein ganz normaler Typ irgendwie. Also schon, können wir uns auch gleich noch drüber unterhalten, ob das manipulativ ist, was er da macht, ne, weil das Titel eben mit Lehren und Verderben, also will er sie verderben, will er sie manipulieren, weil auf der anderen Seite er sagt, er gibt ihr auch immer die Wahl, ne? wegzugehen, ihn zu töten und so weiter. Aber letztendlich manipuliert er sie? Fragezeichen. So, genau. Und da hatte ich schon irgendwie so ein bisschen ein Problem damit, dass wir, ich mag meine Siths evil, ja. Und ich denke immer so, wenn du Sith wirst, ich habe so Anakin Skywalker im Kopf mit seinen gelben Augen oder auch in der Obi-Wan-Serie, ne, der Kampf, wo dann Obi-Wan den Helm so aufschlitzt und dann dieser wahnsinnige Typ da drunter zum Vorschein kommt, wo auch irgendwie klar ist, so, ja, also Anakin Skywalker ist tatsächlich tot und das ist hier Darth Vader. Also so dieses, ne, von der dunklen Seite konsumiert und es bleibt von deiner Menschlichkeit eigentlich fast nichts mehr übrig. Das ist so irgendwie das Bild von den Sith, was ich eigentlich habe, und dass du jetzt hier so einen Typen, der irgendwie, der badet da halt jetzt und dann kocht er ihr ein Süppchen und so, das war mir irgendwie zu nicht böse genug. Ist aber natürlich ganz klar irgendwie das Anliegen dieser Serie und ein Thema dieser Serie. Aber trotzdem, also das war erstmal das, wo ich so ein bisschen gestockt habe. Aber eben auch, wie gesagt, mal schauen, wo führt's uns denn jetzt noch hin? Ist er ein Sith? Wie konsumiert von der dunklen Seite ist er jetzt eigentlich? Auch wenn er, oder ist er tatsächlich eher so in Richtung dieser Hexen von Brandock, dass es ihm einfach darum geht, frei zu sein von den Jedi? Wobei er natürlich, und wir werden ja auch nochmal dran erinnert, indem wir Jackie und Yord auch nochmal eingeblendet bekommen. Wir werden ja nochmal dran erinnert, nee, das war schon ziemlich krass, was er da gemacht hat. Genau, also mal sehen. Aber das war so das, wo ich so ein bisschen gestockt habe. Ich finde aber gleichzeitig eben durch die Sachen, die uns da präsentiert werden, durch den Symbolismus oder auch durch, Katharina, du hast jetzt die aufgeladene Atmosphäre genannt, finde ich es schon interessant genug, und ich glaube, da könnte man ganz, ganz viel jetzt noch analysieren, was da alles noch drinsteckt in dieser Folge. Und deswegen finde ich es insgesamt dann schon gut irgendwie.
Ja, ich glaube, ich weiß aber, was du meinst, wenn du sagst, dass du deine Sith gerne böse magst, weil es ist natürlich sehr viel eindeutiger. Ich finde ja gerade das, oh Gott, ich hasse es, dass ich das Wort schon wieder benutze, aber das Ambivalente an ihm als Figur ganz spannend. Beziehungsweise der Moment, wo mich diese Unterhaltung zwischen Kaimir und Osha wirklich hatte, ist, als er anfing, von der Power of Two zu sprechen. Zum einen ja, weil man kennt ja die Rule of Two von den Sith so an sich. Und es macht diese geile Parallele noch mit zu den zwei Schwestern auf, wo es ja auch die Power of One, Power of Two, Power of Many gab. Und ich eigentlich auch gespannt bin, was sie mit Kaimir als Figur machen, weil der diese Verletzlichkeit irgendwie mitgebracht hat, dass du so ein bisschen das Gefühl haben könntest, dass er halt eigentlich nur sehr salty ist, dass er von den Jedi rausgeschmissen wurde und sich einfach nach Gesellschaft sehnt. Also nach jemandem, der die Welt so wahrnimmt, wie er sie wahrnimmt. Und sich da halt in May getäuscht hat, weil er ja auch sagt, von wegen, ich dachte, sie wollte mehr als nur Rache. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, je nachdem, was die Serie uns noch sagt, ob er nicht eigentlich auch nur Rache üben möchte für das, was ihm widerfahren ist. Aber das ist auch die eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, dass ich das schon eigentlich ganz geil fand, ehrlicherweise. Diese Mehrschichtigkeit, die sich da auftat. Das ist irgendwie spannender, als wenn er einfach nur, ich bin böse, weil ich böse bin, unterwegs wäre. Deswegen, was sagt denn Patricia dazu?
Ich sehe es ähnlich. Mir ist auch aufgefallen, dass bei dem Charakter, auch durch das Schauspiel, die ganze Zeit so eine Art von, ich dachte in Episode 5 eher, dass es so nach einer Verzweiflung klingt, aber in Episode 6 hat es sich für mich dann eher wie einfach eine ganz, ganz große und tiefe Enttäuschung angefühlt. Weil so wie er spricht und auch die Melodik, die er in seiner Stimme hat und so wie er von der Vergangenheit erzählt und dabei immer so ein bisschen ominös bleibt, es klingt so, als wäre er einfach super tief verletzt worden. Klar, was viele der Sith wahrscheinlich sind, weil sie so ihren Weg zur dunklen Seite finden. Aber mir kam es gar nicht so sehr vor, als sei er die Art von Sith, der ja unbedingt, so wie Palpatine, mehr Macht möchte, ganz oben stehen möchte, die ganze Galaxis unter sich haben möchte, sondern einfach jemand, der so nach diesem Verständnis sucht und dann auch gemerkt hat, dass in Mei gar nicht so diese Art von Person da ist, die ihn versteht, weil sie ja nur Rache wollte oder vielleicht auch seine Rache ausgeübt hat, aber nie wirklich diese tiefe Enttäuschung verstanden hat, wie es ist, wenn man rausgeschmissen wird. Und genau das sieht er jetzt ja gerade in Osha und setzt da wahrscheinlich auch sehr viel Hoffnung rein. Und das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Aspekt, da jetzt mal zu sehen, okay, vielleicht entsteht diese Boshaftigkeit, die ein Sith in sich hat, einfach auch aus tiefer Menschlichkeit.
Mhm.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also, wie gesagt, Hut ab an den Schauspieler, dass der diese Nuancen durchaus mitgenommen hat. Also, es schwingt ja vor allen Dingen auch schon auch ein bisschen mit, dass die Jedi das selber zu verantworten haben, dass es jemanden wie ihn gibt. Deswegen, ich werde diese Idee von dem moralischen Lehrstück halt nicht los, dass diese Serie am Ende auf irgendwie einen Punkt hinaus will, weil die beiden sich ja auch sehr darüber unterhalten, dass sie tiefe Gefühle haben, dass sie halt es fällt mir das deutsche Wort nicht ein, aber Attachments formen, also Bindungen aufbauen zu anderen, die sehr tief gehen und sie aber halt von den Jedi nichts zurückbekommen sozusagen. Auch das sind ja eigentlich Themen, wenn man an die Prequels denkt, das ist ja genau das auch. Also, dass Anakin ja Dinge tut, die laut Doktrin nicht erlaubt sind. Deswegen, es ist, ich weiß, es gibt bestimmt genug Leute da draußen im Internet, die sich darüber aufregen, dass ja, die Serie vielleicht was von den Prequels wegnimmt oder wie auch immer, aber das finde ich gar nicht. Ich finde, sie beleuchtet eigentlich die Themen, die in den Prequels schon drin sind, noch mal auf eine neue Weise. Eben auch dieses schwierige Verhältnis zwischen den Jedi und dem Senat zum Beispiel. Ganz anderes Thema jetzt, aber da gibt es ja auch diese Szene mit Venestra und irgendeinem Senator, wo die sich ja dann über die Politik und so weiter und so fort unterhalten. Das wäre der einzige Aspekt, wo ich sagen würde, hey Serie, bitte zeig mir doch ein bisschen mehr davon. Weil ich glaube, gerade in dieser Ära der Hohen Republik, und das macht es für mich auch sehr spannend, da einzutauchen, ist ja die Jedi auf ihrer Höhe zu sehen, aber eigentlich schon so ein bisschen die Saat ihres Untergangs streuen sich gerade schon selber aus. Also das, was dann in den Prequels passiert. So lese ich zumindest gerade auch das, was da in Acolyte passiert.
Ja. Ja, und ich glaube, in diesem Zusammenhang wird es auch noch sehr interessant sein, was tatsächlich jetzt mit Venestra Rowe passiert beziehungsweise aufgedeckt wird, weil sie ja schon, also wenn man jetzt von den High Republic-Romanen herkommt, eigentlich so bisher eine total positiv besetzte Figur ist, eine Identifikationsfigur, eine Figur, die in ganz jungen Jahren ja schon so als Lichtgestalt und als super Talent irgendwie dargestellt wird. Und wenn sie jetzt irgendwie solche Fehler macht, also mal sehen, was da jetzt rauskommt, ne? Oder eben auch nicht unfehlbar ist oder vielleicht sogar mit irgendeiner Aktion jetzt den Anfang vom Ende auslöst, dann ist das natürlich schon krass. Und vielleicht ist dann auch so eine Lichtgestalt wie Venestra, vielleicht ist das auch eine perfekt geeignete Figur, diesen, ne, zu welchem Zeitpunkt hat sich's denn in was Schlechtes oder nicht, also ich sage jetzt nicht, dass die Jedi was Schlechtes geworden sind, aber wo ist irgendwas passiert, was vielleicht so eine Art Bruchstelle war, ab wo dann so der langsame Abstieg angefangen hat. Mal sehen.
Ich meine, ihr beide kennt euch ja sehr viel besser mit der Hohen Republik aus als ich, aber haben wir mittlerweile etwas mehr Details, wo in dieser Ära das angesiedelt ist? Weil es gibt ja mittlerweile, glaube ich, zumindest bei den Büchern und so 3 Phasen. Könnte es sein, dass das wirklich am Ende der Hohen Republik eher so spielen soll?
Also zumindest nicht am Ende der Romaninitiative, weil gerade jetzt auch in der 3. Phase Venestra noch mal eine wichtige Rolle spielt, aber hier auch nicht älter als vielleicht 18 oder so ist. Also ja, da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel Zeit dazwischen. Und deswegen ist es für mich auch noch relativ schwer, mit der Rolle von Vanestra in The Acolyte warm zu werden.
Ja, weil ja.
Das einfach, es wirkt, also sie hat auf mich erstmal in den ersten Folgen gewirkt wie so eine Art Stand-in-Charakter, der man einfach nur den Namen Vanestra gegeben hat, um jemand aus den Büchern zu haben. Und jetzt so langsam sieht man ein bisschen mehr von ihr, aber es ist noch nicht mit dem vereinbar, was man von ihr aus den Romanen kennt. Und da bin ich einfach noch ein bisschen skeptisch, inwieweit das aufgearbeitet wird, weil man merkt, dass Leslie Headland die Figur aus den Romanen kennt. Es gab ja jetzt auch mehrere Referenzen in der Episode zu dem, was sich eben in den Büchern noch ergibt. Deswegen, ja, ich weiß, dass sich mit dem Charakter beschäftigt wurde und bin deswegen auch eigentlich relativ zuversichtlich, aber da ist noch eine sehr große Differenz zwischen dem Charakter in den Büchern und dem Charakter so, wie es hier in der Serie präsentiert wird.
Ja, geht mir auch so. Ich finde sie nicht sonderlich sympathisch auch, eigentlich, wie sie hier präsentiert wird.
Ja. Ja, sie wirkt so ein bisschen detached irgendwie, so als ob sie eigentlich nicht so richtig Bock hat, da zu sein, aber
ja,
zumindest in ein bis zwei Situationen. Ich weiß nicht, ob das an der Schauspielleistung liegt oder ob das wirklich so sein soll, dass sie auch einfach so ja abgebrannt ist als Jedi schon.
Also ich glaube, dass sie einfach auch irgendwas zurückhält. Also es geht ja jetzt schon immer auch in dem, was sie so bisher tut, um so, dass, ne, man soll das klein halten, gewisse Infos sollen nicht nach draußen gelangen. Also sie hält in ihren Aktionen ganz klar Dinge zurück. Aber man hat ja jetzt gerade in dieser Folge auch so das Gefühl, dass sie auch irgendein Wissen zurückhält. Und ja, und ich finde es eine interessante Wahl, da diese Figur dafür herzunehmen. Weil genau, mir geht's auch so. Also sie ist ja eine Sympathieträgerin in den High Republic-Romanen. Und wir haben jetzt auch so ihr Schiff zum Beispiel, als sie da auf Kofa landet, schaut ja fast aus wie so ein Raubvogel, ne? Also, dass sie eher so als Aggressorin oder als irgendwas Bedrohliches gezeigt wird. Gleichzeitig haben wir diese Sache, ne, diese Schattenmotte, die sie da angreift. Was ja noch irgendwie ganz, ganz badass ist, ne? Wir bekommen jetzt hier zum ersten Mal die Lichtpeitsche in Action zu sehen. Und sie macht es ja so ohne hinzuschauen, so nach hinten, zack, schneidet sie da die Motte in zwei Hälften. Schon ziemlich badass irgendwie. Gleichzeitig aber eben auch so ein Ding wie Soul, dass sie vielleicht auch hier schon als Foreshadowing irgendwie mit den Schatten ihrer Vergangenheit konfrontiert wird. Also mal sehen. Ich denke, auch da werden wir jetzt noch eine Lösung bekommen in den nächsten beiden Folgen.
Denke ich auch.
Ja, das ist gut möglich. Aber wenn sie in den Büchern auch so viel jünger ist, kann ich mir vorstellen, dass wir es wirklich gerade mit einer Phase zu tun haben, so am Ende dessen, was die für die High Republic geplant haben, ne?
Ich glaube, da wird die Phase 3 einfach vorher aufhören. Also ich glaube, dass nach wie vor ein ziemlich großer Gap bestehen wird zwischen dem Ende der Phase 3 und dem Beginn von Acolyte. Also ich glaube, da ist eine große Leerstelle noch. Ja.
Die Frage ist, da habe ich jetzt ehrlicherweise, weil ich noch so früh in der Hohen Republik drin bin, mich einzulesen, gar nicht darauf geachtet, wie viele Phasen sie eigentlich geplant haben oder ob sie einfach so lange weitermachen, bis sie keine Bücher mehr verkauft kriegen oder keine Comics. Aber
nee, es wird schon jetzt auch beendet dann mit der dritten Phase, zumindest diese Geschichte, die dort geplant war in den drei Phasen. Ich kann mir gut vorstellen, es wurde auch öfters mal so angedeutet, dass ja noch was kommen könnte. Also vielleicht wird noch mal irgendwie so Spin-off-mäßig irgendwie was geschrieben werden oder ja, die Zeit überbrückt werden. Das könnte ich mir gut vorstellen, aber die eigentliche Geschichte an sich, so mit den Niall und Markion Rowe, das wird in diesen drei Phasen abgeschlossen werden.
Genau, und damit sind wir dann eigentlich immer noch, also Vanestra wird immer noch jung sein, ne, am Ende. Ja. Wie ging's euch mit der Lichtschwertpeitsche?
Ich hatte gehofft, dass du nicht fragst. Also, sagen wir mal so, Lichtschwertpeitschen gibt es ja laut Kanon schon eine ganze Weile. Ich weiß, ich habe auch unter den Legends von der ein oder anderen Figur gelesen, die Lichtschwertpeitschen hatte. ich tue mich ohnehin mit den Lichtschwertern ein bisschen schwer, weil die in dieser Serie so wahnsinnig dick und clunky aussehen oft. Und die, vielleicht war ich auch einfach nicht darauf vorbereitet, dass sie den Lichtschwertpeitsche hat, aber ich fand es einfach merkwürdig aus. Ich dachte so, okay, what just happened? Weil es einfach so ein bisschen aussah wie nichts Halbes und nichts Ganzes, weil es auch nicht eine lange Peitsche war, also das, was ich mir darunter vorstellen würde. Aber vielleicht muss ich mich einfach mit ihr und ihrem Charakter noch mehr beschäftigen in der Hohen Republik, um da fanservice-mäßig abgeholt zu werden an der Stelle. Ich weiß es nicht. Ich fand's merkwürdig. Ich glaube, merkwürdig ist ein gutes Wort dafür.
Also mir hat's ganz gut gefallen. Es wird auch, weil du es gerade angesprochen hast, wie es in den Büchern ist, in der dritten Phase noch mal thematisiert, wie sie mit dieser Lichtpeitsche umgeht und wie sie die verwendet im Kontrast zwischen Angriff und Verteidigung. Also da wird auch noch mal ein bisschen so in ihre mentale Fähigkeit mit dieser Lichtpeitsche eingegangen. Deswegen fand ich es schon sehr schlüssig, wie effizient sie die benutzt, auch wenn sie ja wirklich direkt in den Angriff geht, ohne wirklich geschaut zu haben, was ist denn jetzt überhaupt ihr Gegner? Das ist ja in Anführungszeichen nur ein Tier gewesen. Also mal sehen, ob da noch irgendwie nochmal ein Wandel stattfindet und sie wirklich auch mehr mit ihrer Waffe auf Angriff gehen wird. Aber so an sich als Effekt fand ich es halt echt cool, das so zu sehen. Und ja, auch eben, dass man jetzt die Jedi mit so einer Waffe sieht. Ich hätte mir aber gewünscht, dass es vielleicht in einer Szene passiert, in der man ein bisschen mehr rausholen kann. Weil so war es jetzt nur so, okay, ja, wir zeigen mal, dass ihr diese Waffe hat. Und das war es dann auch schon wieder. War halt ganz nett für alle, die das aus den Büchern kennen und sich darüber gefreut haben. Aber ich hoffe, dass wir es vielleicht noch mal in Action sehen werden. Auch wenn ich hoffe, dass Vanestra nicht unbedingt noch in einen großen Kampf involviert sein wird.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir Vanestra vielleicht eher noch mal in Rückblenden zu sehen bekommen. Wobei ja jetzt, also ich bin so gespannt auf die nächste Folge, weil bekommen wir jetzt einfach nur Folge 3 quasi noch mal aus einem anderen Blickwinkel erzählt oder bekommen wir mehr? Also bekommen wir jetzt auch noch mehr über die Vergangenheit von Quymer mit? War der am Ende auf Brandock auch oder hat er damit ja erstmal gar nichts zu tun und kommt Vanestra damit rein? Weil das ist ja jetzt schon auch mit diesen Narben, die ja mindestens zweimal thematisiert werden. Und dann sieht man eben in der gleichen Folge die Lichtpeitsche zum ersten Mal. Also auch hier wieder, wir haben jetzt mit dem Quymer-Reveal, dass er jetzt der Stranger ist, wurden ja auch schon immer die Fährten gelegt. Also insofern, es wären schon Fährten da, zu sagen, okay, er ist ein Schüler von Vanestra gewesen. Sie hat ihn fallen lassen, warum auch immer. Und dass diese Narben tatsächlich von ihrer Peitsche herkommen. Aber bekommen wir auch das schon in der nächsten Folge zu sehen? Wenn ja, dann müsste da ja ziemlich viel erzählt werden in dieser nächsten Folge. Also mal sehen, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ob es tatsächlich so ist, dass da so eine Verbindung zwischen Vanestra und Quymer besteht. Wir hatten jetzt vorhin schon mal kurz über dieses, dass er sehr, sehr vor sehr, sehr langer Zeit Mitglied des Jedi-Ordens war. Wie habt ihr das gelesen? Also sind wir eher hier so bei 20 Jahren oder ist er tatsächlich am Schluss irgendwie 150 Jahre alt und hält sich durch dunkle Magie jung?
Boah, gute Frage.
Ich finde es auch schwierig zu beantworten. Ja, könnte beides sein. Also gerade so die Sith sind ja auch dafür bekannt, manchmal so ein bisschen überschwänglich zu reden und ja, dass es jetzt vielleicht einfach ein bisschen dramatischer klingen sollte, als es ist. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass vor langer Zeit jetzt nicht bedeutet vor 5 bis 10 Jahren, sondern dass es wirklich doch schon einige Zeit her ist und er muss ja nicht das Alter des Schauspielers haben, dass ja, er vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen mehr dahinter steckt.
Oh Gott, diese Idee, dass der vielleicht irgendwie so eine Art Jugendserum sich einverleibt oder sich auf irgendeine Machtart jung hält, da kann man ja dann ganz wilde Theorien bei spinnen. Ich bin auch immer noch nicht ganz weg von der Sache, ob sie jetzt auf Darth Plagueis hinaus wollen oder nicht, dass er das vielleicht ist. Mhm. Weil ich weiß auch nicht, ich glaube, Tobi und ich hatten schon mal drüber gesprochen, aber das ist ja dieses ganze, im alten Kanon war das ja irgendwie die Theorie, dass Plagueis und Sidious zusammen irgendwie die Macht so manipuliert haben, um Anakin zu produzieren. Wir haben ja hier in der Serie mit den zwei Schwestern scheinbar eine ähnliche Situation, dass die ja auch irgendwie eine unbefleckte Empfängnis waren. Ob sich da irgendwo noch in Folge 8 der Kreis schließt oder in der zweiten Staffel, ich bin extremst gespannt. Weil das wäre ganz schön düster, wenn sie darauf hinaus wollten. Aber wie Tobi schon sagte, ich bin extrem gespannt, was sie jetzt in der nächsten Folge machen. Also ob sie noch mal ein Flashback uns präsentieren oder ob es jetzt mit vollem Karacho ins Finale schon reingeht.
Ja, also diese ganze Plagueis-Geschichte, bin ich auch noch sehr gespannt. Also ob das tatsächlich miteinander zu tun hat jetzt, ne? Also dass er Darth Plagueis ist oder dass er vielleicht sogar jetzt noch ein Schüler von Plagueis ist. Es gab auch Spekulationen, ob dieser Planet, der ja als unbekannter Planet am Anfang deklariert wird, ob das vielleicht Baldemnik ist, also der Planet, in dem Darth Plagueis-Roman vorkommt, auf dem Darth Plagueis Darth Tenebris tötet und auf dem es eben auch Kortosis gibt und so weiter. Also, wie gesagt, es gibt Spekulationen, ob das vielleicht dieser Planet sein könnte. Akto ist es auf jeden Fall nicht. Das hat jetzt Leslie Headland auch in einem Interview gesagt.
Das hätte mich auch sehr gewundert.
Also von daher ist tatsächlich noch viel offen. Ich weiß nicht, also dass er jetzt Darth Plagueis ist, das wäre schon. Bisher ist er ja etabliert als ein Moon. Also insofern wäre das dann schon ein ziemliches Verbiegen dessen, was wir bisher im EU über Plagueis wussten. Also mal schauen, ob sie die Verbindung, selbst wenn es jetzt nicht Plagueis ist, aber dass Plagueis da irgendwie noch mit reinspielt, mal schauen, ob das noch kommt.
Ja, also wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, aber es wäre ganz schön insane, wenn es so wäre.
Ja. Ich bin mir halt auch immer noch nicht sicher, was Primary jetzt eigentlich will, weil er strebt ja, also würde ich jetzt mal sagen, so von dem, was wir mitbekommen haben, er strebt ja nicht nach Macht. Er sagt, er will Freiheit, so zu sein, so zu denken, so zu handeln, wie er will. Also ihm geht's jetzt ja eigentlich erstmal nur um die Freiheit vom Denken der Jedi. Vielleicht will er Rache für diese Enttäuschung, aber also ich bin mir nicht so ganz sicher, also ob er jetzt wirklich so ein machtbesessener Sith ist. Wie habt ihr es gelesen? Worum geht's ihn? Was will er? Was ist so sein Antrieb?
Ja, es wirkte auf mich auch eher weniger wie so eine Machtergreifung, die er anstrebt, sondern wirklich mehr, er sucht jemanden an seiner Seite und dachte, das gefunden zu haben, aber es war dann in May doch nicht die richtige Person und das hat sich ja auch schon angebahnt. Also er wusste das ja wahrscheinlich auch länger, dadurch, dass er ihr ja auch immer als Kaimir erschienen ist und ihre ganzen Gedanken frei raus mitbekommen hat. Deswegen, ja, ich glaube, ihm geht es nicht unbedingt darum, die Galaxis unter den Nagel zu reißen. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, was sein genaues Ziel und seine Motivation ist. Kommt wahrscheinlich darauf an, was da jetzt in der Vergangenheit genau passiert ist, inwieweit er verletzt wurde, in seiner Freiheit eingeschränkt wurde. Und ich fand es eben auch sehr spannend, dass da dieser Aspekt aufgemacht wurde mit dem Helm, dass es so eine Art, ja, Sensory Deprivation war, also dass er diese ganzen Reize von außen nicht wahrnimmt oder wahrnehmen möchte. Und was es damit auf sich hat, fand ich auch noch sehr spannend. Vielleicht spielt es da noch mit rein.
Ja, ich würde gerade sagen, ich glaube, es ist gar nicht so eindeutig, was sein Ziel ist. Also er redet von Freiheit. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn Venestra oder wer auch immer ihm was angetan hat, wieder über den Weg läuft, dass er sich dann doch eher für die Rache entscheidet. Mhm. Ich glaube, ganz eigentlich sucht er aber einen Companion in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, das wäre sehr typisch für Leute, die dunkle Seite der Macht bevorzugen, halt eben nicht jemanden zu suchen, der ihm gleichrangig ist, sondern halt einen Pupil oder Acolyte oder wie auch immer man es nennen möchte, einen Adepten, weil er dann Kontrolle über diese Person hat. weil er dann der Meister ist. Das wäre jetzt meine persönliche Lesart von all dem, was er in Folge 6 auch von sich gibt. Weil er ja eben auch dieses davon redet, dass der Jedi-Orden Osha als auch ihn halt weggeworfen hat und so. Also da ist schon so eine ganz große Verbitterung in dem Typen drin, glaube ich.
Hm. Ich müsste jetzt nochmal in die Folge 4 auch reinschauen, da als sich da Mei und Quimier unterhalten, als sie Richtung Kelnaka laufen, da sagt, ich weiß nicht, ob es Quimier selber oder Mei ist, dass der Meister Leute sammelt oder sowas. Mhm. Also ich muss das Zitat nochmal raussuchen, aber das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant. Also hat er diesen Versuch des Pupils schon öfters ausprobiert oder was heißt dieses Leute sammeln denn eigentlich? Genau, und das andere mit diesem Streben nach Macht versus Streben nach Freiheit und so. Man darf eben auch nicht vergessen, dass er jetzt hier ja auch versucht, Osha auf seine Seite zu ziehen. Selbst wenn es durch diese Taktik der, ne, mach was du willst, du kannst auch weggehen und so, aber wenn du willst, kannst du zum Abendessen bleiben. Es ist ja eine Taktik, also in gewisser Weise erzählt er ihr vielleicht auch das, was er glaubt, dass sie hören will oder hören muss. Also das heißt, dieses Streben nach Freiheit, vielleicht ist es auch was er glaubt, was Osha ansprechen würde oder vielleicht was Osha bisher auch irgendwie zurückgehalten hat, ne? Dass auch sie frei sein sollte vom Jedi-Orden. Also insofern ist für mich schon noch die Frage, was er jetzt letztendlich will und was er ihr halt erzählt einfach. Was ich ganz interessant finde, ist, dass er ja offensichtlich jetzt bei Osha eine andere Taktik anwendet als bei Mei. Mhm. Bei Mei ist er ja offensichtlich immer als maskenträgender Stranger aufgetreten und erzählt da was von an Acolyte kills the dream. Und jetzt, also ne, er ist da dieser dunkle Maskenträger und jetzt ist er der ohne Maske, der badet, der sich Blöße gibt oder entblößt und dann auch ja sogar weiß gekleidet dann da auftritt. Also es ist eine ganz andere Herangehensweise als noch bei Mei. Warum ist es? Also ist es, weil er jetzt glaubt bei Osha, also entweder sieht er was anderes in Osha oder glaubt er, okay, meine eine Taktik hat nicht funktioniert bei Mei, also nehme ich jetzt eine andere Taktik. Oder ist es so, naja, sie hat ihn jetzt halt schon gesehen, also braucht er diese Maskerade gar nicht erst aufrechtzuerhalten. Aber es ist ja offensichtlich, dass er auf einmal eine ganz andere Seite von sich zeigt, als die er Mei gezeigt hat. Und da stecke ich auch noch ein bisschen fest, warum das so ist.
Boah, das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt, dass es Taktik ist einfach, dass er sich überlegt hat, okay, Plan A hat nicht funktioniert, dann versuchen wir mal Plan B.
Ja.
Also ich glaube schon, dass der gut darin ist, Leute zu lesen und auf deren Bedürfnisse anzusprechen und anzuzapfen. Bei Mei war es ja dann die Rache. Bei Osha ist es ja eher auch dieses irgendwo hingehören wollen, keine klare Identität haben. Also ich glaube, da ist er schon sehr, sehr gut drin. Ich glaube, er ist ein ganz schön manipulativer Typ so.
Ich glaube auch, dass er relativ schnell durchschaut, wo die Schwächen der Person vor ihm sind. Gerade auch da er zum Beispiel in Episode 5, er hat zwei Sätze gesagt und hat Sol damit komplett aus dem Konzept gebracht, obwohl die sich jetzt gerade dort entweder zum ersten Mal oder wieder begegnet sind. Und ja, da erkennt man einfach, dass er sehr schnell darauf eingehen kann, was das Bedürfnis der Person ist, mit der er sich gerade unterhält oder eben auch, wo deren Schwächen liegen und deren Fehltritte in der Vergangenheit. Und dass er das jetzt auch hier erkennt und ja, schnell durchschaut hat, wo eben die Schwäche bei Osha liegt, das überrascht mich auch wenig. Ich hänge mich aber auch noch ein bisschen daran auf, dass ja eben diese Symbolik benutzt wird, dass er zum Beispiel seine dunkle, schwarze Kleidung ablegt und sich dann etwas Helleres anzieht. Mhm. Vielleicht sollen wir da auch als Zuschauer manipuliert werden, dadurch, dass uns das gezeigt wird, weil Osha teilweise auch dunkler gekleidet war als er.
Mhm.
Spannend, also mal sehen, wo das noch hinführen soll.
Ja, ja. Ich bin da tatsächlich auch, also ich stecke da noch ziemlich fest und muss mich da auch irgendwie noch sortieren, weil er ja auch nicht mehr hier so als Raubtier, sag ich jetzt mal, gezeigt wird. Ne? Also er ist noch, also in Episode 5 oder in Folge 5 ist er ja total krass. Horrorfilmmäßig, dämonisch, unheimlich, dunkel und so weiter und so fort. Und hier zeigt er jetzt eben diese verletzliche Seite, weiß gekleidet, gleichzeitig er kocht, ne? Er hat ihre Wunde versorgt, also auf einmal hat er so dieses Fürsorgliche auch. Also ich bin echt gespannt, wo das alles hinführt. Was ich ganz interessant finde, zwei Gedanken noch. Wir hatten es auch schon angesprochen, das Thema Lust und Leidenschaft, Desire. Im Gespräch mit Osha kommen sie auf diese Fear, Anger, Loss, Desire, sagt er so als verbotene Gefühle und sie sagt dann, ach, das sind doch die zur dunklen Seite führen. Und das Desire, das spiegelt natürlich auch ein bisschen diese sexuell aufgeladene Atmosphäre der ganzen Folge nochmal. Wie hatte ich den Satz jetzt angefangen? Nimmt das mit auf oder spielt darauf an? Also Katharina, du hattest jetzt schon gesagt, es gibt so eine bestimmte Atmosphäre in dieser Folge. Also da ist ja definitiv auch noch was da. Ja, und also verführt er sie auch oder ist da noch irgendwie Begehren? Ja, spielt das da noch mit rein auf ihrer Seite? Und was machen wir damit und wo soll das alles noch hinführen?
Ja, viele Fragen. Ja. Mich hat es aber auch tatsächlich sehr überrascht, als ich die Folge gesehen habe. Mich hat es nicht gestört. Also ich fand es auch interessant, dass es aus diesem Blickwinkel betrachtet wurde und dass ja sehr der Fokus auch auf diese körperliche Nähe und Bedürfnisse gelegt wurde. Aber es kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts, dass sich das jetzt auf einmal hier so präsentiert. Auch da gehe ich davon aus, dass es noch aufgelöst wird. Ja, und eben auch ein spannender Aspekt, dass so dieses Körperliche jetzt mit einbezogen wird, weil auch das ja ein Aspekt ist, den die Sith eben immer mehr in ihr Leben integriert haben, als es bei den Jedi war. Wobei mir jetzt auch auffällt, dass der Punkt, der vor allem der Romane der Hohen Republik ja ist, dass genau diese Gefühle von Verlangen, von Wut und Angst nicht unbedingt zur dunklen Seite führen, wenn man sich einfach mit denen auseinandersetzt. Deswegen muss auch da noch irgendwas passiert sein, dass von den Romanen der Hohen Republik bis jetzt auch Osha bei den Jedi gelehrt wurde, genau das sind die Gefühle, die dich zur dunklen Seite bringen. Weil das ist in den Romanen noch nicht mal unbedingt das, was uns die Moral dort verkaufen möchte.
Interessant. Ja, ich habe echt gedacht, dass diese ganze körperliche Ebene zwischen den beiden auch wirklich einfach nur eine sehr offensichtliche Übertragung des Themas der Verführung oder der Korruption ist sozusagen.
Ja.
Also, ne, weil gerade wenn es um die dunkle Seite geht, da geht es ja auch immer so ein bisschen viel davon, sich von seinen Gefühlen leiten zu lassen, von denen in Anführungsstrichen verführt zu werden, dann ist es natürlich naheliegend, das auch auf eine, sagen wir mal, lustvolle Ebene zu senken. Also dementsprechend, ja, aber interessant, wusste ich gar nicht. Ich bin, wie gesagt, noch nicht so weit in der Hohen Republik. Ich weiß nur, dass das Thema Verbindung und Liebe ja irgendwie später in der Reihe auch nochmal irgendwie etwas mehr thematisiert wird und es da auch schon auf jeden Fall am Anfang in der Phase 1 definitiv schon angelegt ist, dass das irgendwie noch erforscht wird. Und wir müssen uns wohl erstmal darauf verlassen, dass die Serie eine Antwort auf all diese Fragen für uns hat in den nächsten 2 Folgen.
Ja.
Genau. Also ich würde den Gedanken jetzt mit dieser, so also zwischen den beiden, diese Anziehung, die da zu sein scheint, vielleicht tatsächlich auch nochmal mit diesem, Katharina, du hast jetzt, glaube ich, vorhin gesagt, mit dem Power of Two. Also natürlich spielt es zum einen an auf diesen Spruch der Hexen, zum anderen ist es halt The Rule of Two bei den Sith. Aber man könnte es einfach auch ganz wortwörtlich, ne, dass die zwei, ne, halt zu zweit irgendwie, ne, dass Quimier halt einfach irgendwie eine Begleiterin sucht oder Nähe sucht, die er vielleicht vorher verloren hatte. Interessant jetzt wirklich halt, was passiert jetzt mit Osha. Also ich hatte jetzt gerade diese 8 vorhin erwähnt. Also zum einen jetzt nochmal kurz auf May zu kommen. Die ist jetzt erstmal gefesselt und Sol wird ihr jetzt vermutlich in der nächsten Folge eine Wahrheitsinfusion geben. Mal schauen. Also was wird das dann auch mit May machen? Also da bin ich gespannt. Was wird auch mit Sol passieren? Und hat Sol noch irgendwie eine ganz dunkle Seite? Also steckt da jetzt einfach nur eine Schuld in seiner Vergangenheit oder kommt da sogar noch irgendwelche Sachen ans Licht, die wir jetzt noch gar nicht sehen? Also ne, ist Sol jetzt vielleicht auch irgendwie ein Darksider oder so? Keine Ahnung. Aber ja, also was wird mit May da passieren? Und analog dazu natürlich, was passiert mit Osha? Also haben wir am Schluss beide Zwillinge auf der dunklen Seite oder haben wir doch wieder so hell dunkel? Also mal sehen, da bin ich auch noch unentschlossen, wo das hinführt.
Ja, also Sol hat auf jeden Fall, darf jetzt endlich mal sagen, was Phase ist. Ich sitze auf glühenden Kohlen, was das angeht.
Ja.
Weil ich jetzt vorhin gesagt habe, mit Symbolen, da bin ich, also da stecke ich jetzt gerade vor allem mit Osha auch noch. Wir haben diese Höhle, in der sie da aufwacht. Und Höhlen sind ja so auch in der griechischen Mythologie oft so Orte des Unbewussten oder des inneren Lebens, des inneren des Geistes. Und gleichzeitig so ein Punkt der Geburt und Wiedergeburt. Also für mich ist das jetzt alles so symbolisch aufgeladen, dass sie jetzt an einem ganz wichtigen Punkt angekommen ist, wo sie so ihr Innerstes und das Unbewusste konfrontieren muss. Und Quymer ist halt derjenige, der das irgendwie auslöst oder der das initiiert, dass sie sich damit beschäftigt. Und ich habe gerade so das Gefühl bei Osha, also gerade durch dieses ganze Höhlending und dass sie dann jetzt am Schluss auch noch diesen Helm aufsetzt, also auch nochmal so, dass sie dann so ganz allein mit der Macht ist und dann auch irgendwie so ihr Innerstes konfrontieren muss. So ähnlich auch wie Luke geht auf Dagobah in die Höhle und muss sich seiner Furcht stellen. Das haben wir auch hier und für mich stellt sich jetzt die Frage so, woher kommt das auf einmal? Also gibt's da vielleicht doch auch irgendwas im Innersten von Osha, was sie bisher unterdrückt hat? Und das Interessante ist ja, dass die Jedi eigentlich, und es gibt ja auch so Szenen mit Sol, wo er so sagt, ja, man muss die Vergangenheit irgendwie hinter sich lassen und man muss weiter nach vorne blicken, weitergehen und so weiter. Und Quymer ist eben derjenige, der eigentlich genau das Gegenteil macht jetzt mit ihr, der sie damit konfrontiert und sie aufmuntert, sich mit diesem Innersten auseinanderzusetzen. Und das war mir bisher noch gar nicht so bewusst, dass da irgendwie was sein könnte bei Osha. Und ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, ob sie nicht auch noch irgendwas hat, was wir auch noch gar nicht gesehen haben. Also, dass wir in Folge 3 eigentlich nur so diese Version bekommen haben, die sie sich vielleicht auch selber zurechtgelegt hat über die Jahre. Sie war da in dem Zimmer und dann zündet May alles an und auf einmal sind alle tot. Also ich habe gerade so das Gefühl, dass auch Osha da noch irgendwie was hat, was sie unterdrückt hat. Und dass das eben durch diese, das Symbol der Höhle, des Unbewussten, das nach innen gehen symbolisiert wird und dass sie da irgendwie transformiert aus dieser Erfahrung hervortritt. Und ob das jetzt heißt, dass sie dann die Seiten wechselt oder dass sie sich in irgendeiner Weise auch dieser Schuld stellt. Also mal sehen. Also deswegen finde ich die Folge eigentlich so gut, weil da so viel angelegt und angedeutet wird. Und wirklich ein großes, ja, Mystery jetzt eigentlich noch ist, was jetzt noch gelöst werden muss in den nächsten beiden Folgen.
Ja, es würde mich aber wundern, wenn sie da nicht auch drauf eingehen, vor allen Dingen, weil sie ja jetzt in Folge 6 nochmal sehr herausgestellt haben, warum und wieso sie den Jedi-Orden verlassen hat. Das ist ja auch so eine Lücke im Lebenslauf, die, von der wir wissen, dass sie existiert, aber wir wussten noch keine Einzelheiten. Ja. Also man wusste ja nur, oh, sie wollte unbedingt zu den Jedi, ist von denen auch mitgenommen worden und irgendwann später ist sie nicht mehr Teil des Ordens und auch Yord behandelt sie ja so ein bisschen mit so, ja, Kneifzange mehr oder weniger am Anfang der Serie. Mhm. Jetzt heißt es ja, sie hat versagt, deswegen ist sie nicht mehr Teil des Ordens, aber wie hat sie denn versagt, auf welcher Ebene? Das wird ja auch noch ganz spannend.
Stimmt, ja, da sind auch noch einige offene Fragen. Man hat ja auch über die Folgen bisher hinweg immer schon mal wieder thematisiert, dass sie das, was damals auf Brandock passiert ist, nie loslassen konnte.
Ja.
Und dass das auch in ihrer Ausbildung immer schon ein Problem war und sie deswegen nicht leicht auszubilden war. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Dinge da vielleicht nicht so sind, wie sie scheinen. Denn wenn es so schwarz-weiß wäre, wie es uns in der Folge 3 war es ja, glaube ich, mit dem Flashback präsentiert wurde, dass wirklich May für alles verantwortlich ist, da wegen ihr alle gestorben sind und Osha dann gerettet wurde von den Jedi, dann wäre es ja, auch wenn es natürlich ein Trauma ist, trotzdem irgendwie eine klare Sache. Hm. Aber es scheint ja so, als wäre sie überhaupt nicht damit klargekommen und das hätte sich dann durch ihre ganze bisherige Ausbildung weiterverfolgt. Und ja, deswegen, wenn es wirklich so klar gewesen wäre, würde ich denken, dass sie vielleicht dann bei den Jedi damit da dort gelernt hätte, damit umzugehen. Scheint ja nicht so gewesen zu sein. Deswegen glaube ich auch, dass da noch mal eine andere Perspektive geöffnet wird oder irgendwie sie vielleicht auch eine Teilschuld trifft. Wir werden sehen.
Hm. Ja, und es kann natürlich auch sein, dass sie, wenn sie jetzt zumindest mal mitbekommt, dass Saul sie jahrelang angelogen hat. Mhm. Und dann aber gleichzeitig noch so gepredigt hat, naja, du musst loslassen, du musst vergessen und so weiter, dass sie jetzt dann natürlich durch diese Eröffnung dann alles hinterfragt, was sie bisher als Wahrheit angesehen hat. Und natürlich da dann wieder Tür und Tor geöffnet sind für diese Gefühle von Wut und Verlust und Hass auf die Jedi vielleicht sogar. Und sie ist jetzt halt gerade bei Quymer, der das da zulässt, diese Gefühle und validiert diese Gefühle und natürlich auch für sich ausbeutet. Und Quymer hat vielleicht bei May auch letztendlich gemerkt, dass bei May der Antrieb gar nicht so sehr vielleicht Wut und Hass waren, sondern eher die Liebe zu Osha. Und vielleicht ist er, weil Liebe letztendlich in May das stärkere Gefühl war, vielleicht ist er deswegen bei May eben auch nicht weitergekommen. Und jetzt sieht er in Osha die Gelegenheit, tatsächlich auf diese oder an diese Gefühle von Wut anzudocken, die sie jetzt halt im Alter von 24 oder so hat, die das dann vielleicht stärkere Gefühle sind als die Gefühle, die May als Achtjährige hatte.
Das kann wohl sein.
Ich hatte es gerade heute früh gelesen, es sind Episodentitel geleakt für die letzten beiden Folgen. Für die nächste Folge habe ich schon wieder vergessen. Wollt ihr den hören für die letzte Folge? Oder lieber nicht?
Oh, nee, also mich würde es nicht stören.
Genau. Dich würde es nicht stören. Katharina, dich auch nicht?
Nee.
Okay, na dann, also Doom ist offensichtlich oder laut dieses Leaks der mhm. Titel für die letzte Folge. Und das heißt ja wieder nichts Gutes.
Ja. Also, vor allen Dingen, weil wir ja schon eine Folge hatten, die ja Schicksal heißt, also dementsprechend.
Stimmt.
Das ist, wahrscheinlich bringt sich das da dann wieder zusammen mit irgendwie Fate und Doom oder so.
Ja. Mhm. Also von daher, ja, mal sehen, wie Osha aus dieser Nummer rauskommt.
Bereiten wir uns mal auf noch mehr Schmerz vor. Ich glaube, das kann nicht schaden.
Ja. Glaubt ihr, was glaubt ihr, wie das Setup der nächsten Folge sein wird? Wird es so sein, dass Saul May alles erzählt und Osha schaut quasi unter dem Helm zu? Ist da mit der Macht vielleicht mit May verbunden und hat quasi eine Vision, das Gleichen, was gerade vor dem inneren Auge von May sich abspielt? Oder was glaubt ihr, wie das Setup sein könnte? Oder ist es einfach wie in Folge 3, es heißt jetzt 16 years earlier und zack, bekommen wir jetzt einfach nochmal eine ganze Folge, nur Rückblicke, aber mit einem leicht anderen Blickwinkel. Was erwartet ihr?
Gute Frage, da ich ja den ersten Rückblick schon nicht hab kommen sehen, wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn noch ein zweiter auftauchen würde, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht wird's auch zwischengeschnitten, dass wir sehen, was in der Gegenwart passiert und dann währenddessen immer mal wieder in die Vergangenheit zurückgeschnitten wird oder dass vielleicht ein Flashback auch aus Kaimirs Sicht und seiner Vergangenheit verschnitten wird mit nochmal einer Rückblende zu Brandock. Je nachdem, wie das noch zusammenhängt, eröffnen sich da vielleicht noch Möglichkeiten. Bin ich mal gespannt.
Ja. Ich habe auch gerade gar keinen Verdacht, aber es ist ja schon ein wichtiger Moment, dass Osha hier diesen Helm da aufzieht und Sensory Deprivation und dann eins mit der Macht ist. Aber wir haben jetzt im Grunde ja auf drei Blickwinkel, die eigentlich interessant sind. Ne? Der Blickwinkel von Osha, was passiert, wenn sie eins mit der Macht ist und vielleicht hat sie eben auch irgendwas Unterdrücktes in der Vergangenheit, was ans Licht muss. Wir haben Quymer, wo es noch interessant ist, was ist da eigentlich passiert. Und wir haben natürlich Souls Version der Dinge. Also mal sehen, ob wir tatsächlich gleich drei Blickwinkel bekommen in der nächsten Folge. Warten wir mal ab. Bald sind wir schlauer. Habt ihr noch Sachen, die wir jetzt nicht angesprochen haben?
Ich habe noch mal in meine Notizen reingeguckt. Nein, wir haben tatsächlich noch über sehr viel mehr gesprochen, als ich dachte, dass wir es tun würden, ehrlich bin.
Ja, ich hatte mir noch aufgeschrieben, ich fand es einen ganz lustigen Running Gag, dass wir diese Blaster-Stun-Gun haben, die jetzt in fast jeder Folge eingesetzt wurde, um irgendjemanden aus dem Gefecht zu nehmen und wie das auch immer so hin und her gespielt wurde, wer gerade diese Waffe hält und wer da gerade wen aus dem Gefecht nimmt und dass das jetzt auch gerade in der letzten Folge dann nochmal aufgegriffen wurde und Saul dann May aus dem Gefecht nimmt. Das fand ich ganz witzig, das hat eben so die düstere Stimmung und auch so diese schwere und bedrückte, bedeutungsschwangere Atmosphäre ein bisschen aufgelockert, dass man da einfach am Ende nochmal diesen Moment hatte, wo er ja einfach merkt, so, jetzt nehme ich dich aber mal raus, jetzt reicht's hier, dass du hier rumläufst und das Schiff nicht reparierst, wenn ich dir sage, dass du es machen sollst und hier irgendwelche ganz komischen Dinge vor sich gehen. Das fand ich ganz lustig, dass auch einfach die Stimmung zwischendrin mal so aufgelockert wird. Oder auch in Episode 5 war es, glaube ich, wo der Helm von Kaimir dann weg ist und er aber irgendwie sowas sagt von wegen, ja, ich habe doch versucht, mich zu verstecken. I did wear a mask.
So, ja, stimmt, wo er die Augenbrauen noch so hochzieht. So, genau. Das ist ziemlich geil, ja.
So ein kleines Augenzwinkern, wo dann eingebaut ist. Da finde ich, hat die Serie einen ganz guten Humor, weil es einfach nicht zu drüber ist, aber trotzdem immer mal die Stimmung so ein bisschen aufgelockert hat.
Ja. Auch in die Kategorie fällt natürlich auch Basil rein, der hier seine Kung-Fu-Moves kurz noch zum Besten gibt, was so irgendwie so so silly Star Wars at its best irgendwie ist.
Ja, vor allen Dingen, weil er halt auch aussieht wie ein, also mich persönlich erinnert er so ein bisschen an eine Mischung aus einem Biber und einem Capybara.
Aber ja, stimmt.
Ja. In seiner Fliegermontur, also überhaupt dieser, gerade im Design sind ja so ein, zwei Entscheidungen drin, auch was die Raumschiffe angeht, die so ein bisschen eher mich so an so 40er, 50er Jahre erinnern.
Ja, total.
Deswegen, also gerade er da in seiner Fliegerklamotte, ist ja großartig.
Ja.
Die Designs, die finde ich zum Teil sehr gut, zum Teil aber auch nicht so ganz gelungen. Also diese Raumschiff-Interieurs zum Beispiel, glaube ich, war halt die Intention, das Ganze irgendwie älter aussehen zu lassen als das, was wir aus den Prequels und der OT kennen. Und es schaut ja auch alles bunter aus und so. Und aber gleichzeitig hat es eben auch, haben sie trotzdem auch wieder diesen Used-Look dann drüber gelegt. Und für mich entsteht da tatsächlich eben so dieser, wie du schon gesagt hast, so 50er-Jahre-Look irgendwie, was dann halt wieder schnell einen irgendwie so an Buck Rogers und so die Kulissenhaftigkeit und so eben erinnert. Also deswegen finde ich's teilweise nur bedingt gelungen, was die Designs angeht.
Aber man kann ihnen nicht unterstellen, dass sie es nicht versucht hätten.
Nee.
Also es ist echt wirklich ein bisschen mehr so, wie man sich in den 50ern auch Science Fiction wahrscheinlich vorgestellt hat. Ich liebe es ja einfach auch ein bisschen, dass Sols Raumschiff anscheinend irgendwie komplette Vollkatastrophe ist. Das bist du eigentlich mal direkt durch den TÜV. So. Da funktioniert ja gar nichts. Und irgendwie erinnert mich halt, also vor allen Dingen, wenn es nicht an diesen Hyperantrieb oder was es ist, gekoppelt ist, erinnert es mich einfach echt an so ein 40er Jahre Mustang oder sowas. Das liegt aber, glaube ich, an diesen zwei Hecklichtern, die es hinten hat. Aber sie werden wahrscheinlich nicht so ikonisch wie irgendwie eine Razor Crest oder ein Millennium Falcon, gehe ich mal von aus. Naja. Also, weil dafür sind die Raumschiffe auch ein bisschen zu vergessbar gerade noch. Mhm. Also, normalerweise bei Star Wars gibt es ja oft so das eine Vehikel, das irgendwie so ein bisschen das geheime Crewmitglied ist.
Ja, ja, ja.
So wird das Schiff von Sol jetzt zum Beispiel nicht behandelt irgendwie. Das ist halt einfach da und es funktioniert und das muss halt reichen.
Ja, ja. Eine letzte Frage vielleicht noch, weil mich das auch beschäftigt hat. Irgendwann stellt Sol ja die Kommunikation ab. Also er erkennt May als May und er kappt die Verbindung zu Coruscant. Warum macht er das?
Also ich glaube ja eh, dass Sol wahnsinnige Probleme mit den Doktrinen des Jedi-Ordens hat, aber ich höre gerne, was Patricia erstmal dazu zu sagen hat.
Ja, auf mich wirkt es so, als hätte er keine Lust, dass ja ihm jetzt nochmal irgendwie in die Mission da reingefuscht wird, weil er ja auch von Anfang an schon so der Meinung war, ich muss das machen, schick da jetzt nicht irgendwelche Leute hin, lass mich das tun, weil ich da persönlich involviert bin. Und da war Vernestra ja schon skeptisch, das zu tun. Und es wirkte auf mich jetzt einfach so, als wollte er nicht, dass eben dann nochmal irgendwie in die Karten geguckt wird und er da jetzt zurückgerufen wird oder ihm May dann entrissen wird. Der will das jetzt wirklich selber klären. Und deswegen hat er, glaube ich, einfach genug davon gehabt, dass da jetzt wieder irgendjemand ankommt. So im ersten Moment hat er natürlich noch nach diesen Regeln gehandelt und die kontaktiert und hat da ja auch noch sehr aus dieser Verzweiflung und Trauer und dem Verlust gehandelt und gesprochen. Das hat man ja auch gesehen. Aber dann hat es sich für mich in der Folge immer mehr in so eine Entschlossenheit gewandelt. Mhm. Deswegen habe ich das Gefühl, er macht jetzt einen Alleingang und hat deswegen auch einfach die Kommunikation abgeschaltet und macht das jetzt off-grid.
Ja. Ja, er ist ja jetzt erstmal in den Hyperraum gesprungen. Also mal sehen, ob er jetzt, er hätte ja theoretisch jetzt May an Bord, die ihm eventuell verraten könnte, wo Quimier sich versteckt. Also theoretisch könnte es tatsächlich ja jetzt in der letzten Folge dann zu dieser Konfrontation kommen. Sol, Quimier auf diesem unbekannten Planeten. Und die beiden Schwestern sind eben auch beide da. Mal sehen, wo sie sich zu diesem Zeitpunkt dann jeweils hin entwickelt haben. Also wo dann ihre Loyalität letztendlich liegt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so der Showdown wird. Diese vier Figuren, die sich dann begegnen auf diesem Planeten da.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja. Schauen wir mal. Dann danke ich euch fürs Mitmachen heute.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Ich glaube, ich bin immer noch so ein bisschen in der, ich muss meine Gedanken noch ordnen, Phase. aber.
Und in ein paar Tagen kriegst du schon neues Material, das du noch zusortieren musst.
Genau. Aber so die Endsortierung, die wird dann in 2 Wochen stattfinden, wenn wir auf das Gesamtwerk zurückblicken, der Staffel 1. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Wo kann man denn noch mehr von euch finden im Internet, wenn man euch denn sucht, Patricia?
Ja, wenn man mag, einfach unter meinem Namen Patricia Weiten auf X oder auf Instagram beispielsweise. Kann man mir gerne folgen, ansonsten auch im offiziellen Magazin. Gerne lesen, da sieht man zwar nicht viel von meinen eigenen Texten, weil ich ja hauptsächlich übersetze, aber ab und zu erscheint da auch mal so ein Prolog von mir. Da freue ich mich auch immer, wenn das gelesen wird. Also ja. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne vorbeischauen. Mir auch immer gerne schreiben, wenn man irgendwie über Theorien oder sowas reden möchte oder auch einfach über die High Republic Bücher. Da bin ich auf dem aktuellsten Stand und diskutiere da immer sehr gerne.
Sehr gut. Katharina?
Gut an. Ja, mich trifft man heutzutage nur auf Instagram, dafür aber dann gleich zweimal, entweder halt über den privaten Kanal Frau Yacht, über den man mich auch kontaktieren kann, um über Theorien und dergleichen zu sprechen. Und ansonsten für die Schreiberei habe ich einen Zweitkanal, der sich da Dunkelwunder nennt, falls jemand wissen möchte, was ich sonst so kreativ in der restlichen Zeit meines Lebens so treibe.
Mhm. Den Podcast selbst findet ihr auf www.blumeglus.de. Auf X, auf Instagram, auf Facebook. Ihr findet ihn auf Spotify oder Apple Podcasts, falls ihr ihn da nicht gerade schon anhört. Schaut mal vorbei, sagt Hi, lasst eine Bewertung da. Uns interessiert natürlich sehr, wo ihr gerade steht, was die Acolyte angeht. Ob ihr am Miträtseln seid, ob ihr es sehr genießt, ob ihr am Hate-Watchen seid oder ob ihr es gar nicht anschaut. Lasst es uns wissen. Wir würden auf jeden Fall freuen, von euch zu hören. Und werden in 2 Wochen wieder hier sein und auf die gesamte Staffel 1 zurückblicken. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.